Heute geht es um künstliche Intelligenz und Recht bzw. künstliche Intelligenz und die Anwaltstätigkeit im engeren und weiteren Sinne. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview auf meinem Kanal hier. Heute habe ich gleich zwei Gäste zu Gast. Und bevor wir gleich einsteigen, falls du dieses Interview auf YouTube siehst oder hörst, abonniere gerne meinen Kanal. Ansonsten folge gerne auch meinem Podcast und natürlich auch gerne meinen Teilnehmern, die ich gleich vorstellen werde. Zuerst möchte ich vorstellen Moritz Walsterbode. Er ist Rechtsanwalt und Digitalisierungsberater für junge Rechtsanwälte. Und Ben Scheurer, mein zweiter Gast heute, ist Unternehmer und beschäftigt sich viel mit der Frage, wie kann die Arbeitswelt der Zukunft optimal aussehen, dass Arbeit optimal Spaß macht. In diesem Zusammenhang setzt er sich auch viel mit künstlicher Intelligenz aus. Das heißt, ich habe hier heute zwei Experten hier für das Thema künstliche Intelligenz und Jura. Und von daher wünsche ich uns jetzt allen viel Spaß mit der heutigen Folge und sage nochmal herzlich willkommen, lieber Moritz, und herzlich willkommen, lieber Ben.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und ich möchte gleich mal so in dieses Thema einsteigen. Und Moritz, du hast ja oder beschäftigst dich viel mit Digitalisierung und Kanzleidigitalisierung, arbeitest seit, ich glaube, rund 10 Jahren in einer voll digitalen Kanzlei und bist auch so ein bisschen technikaffin. Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, wie hat sich denn der Anwaltsberuf so in den letzten Jahren verändert und was sind so die Herausforderungen für einen Anwalt heutzutage?
Gerne. Also, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Der Anwaltsberuf ist ja per se ein ursprünglich mal sehr papierlastiger Beruf. Jeder kennt das, der schon mal irgendwo in der Verwaltung oder bei Gericht war. Es gibt Akten und Akten gibt es natürlich auch beim Anwalt jede Menge. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Digitalisierung der letzten Jahre mit sich gebracht hat für die Anwaltschaft, dann war der Umbruch schon in Anführungszeichen mit der normalen Digitalisierung in den letzten Jahren enorm. Also wenn man sich einfach mal vorstellt, wie hat ein Kollege vor 30 Jahren ohne Internet gearbeitet? Der hatte kein Back Online, der hatte keinen Juris, der hatte keine Recherche-Tools, der hat nicht irgendwann mal was gegoogelt, sondern der war meistens infolge einer langen Ausbildung in einem bestimmten Fachbereich irgendwann soweit qualifiziert und hat sich so seine Fachliteratur auch mit einer großen Literaturbibliothek vor Ort aufgebaut, dass er dann eben der Experte in seinem Bereich war. Und wenn man diese Kolleginnen und Kollegen dann gefragt hat, dann konnten die den Bereich, den sie bearbeitet haben, sehr, sehr, sehr gut. Und viele andere Bereiche konnten sie eben nicht mehr so gut, weil ihnen da die Fachliteratur fehlt, weil ihnen da die Praxis fehlt, Recherchemöglichkeiten. Und das war früher eine schon, sagen wir mal, zersplittertere Anwaltschaft. Also man hatte viele Personen, die sehr stark in einem bestimmten Bereich tätig waren, sich dort sehr weit fortgebildet haben, immer wieder dann auch ja, auf analoge Art und Weise mit Büchern, mit allem Weiteren das Wissen angeeignet haben. Und da kam natürlich ein enormer Umbruch allein schon durch die, in Anführungszeichen, normale Digitalisierung durch das Internet mit sich, als jetzt plötzlich viele Leute viel mehr Wissen schnell recherchieren konnten. Und zwar nicht nur auf Seiten der Anwaltschaft, sondern auch auf Seiten der Mandantschaft. Die fangen nämlich auch an zu googeln und finden dann irgendwas und erklären dann dem Anwalt, der im besten Fall halt irgendwie 6, 8 Jahre studiert hat und Referendariat gemacht hat und seit 10 Jahren tätig ist. Die erklären denen dann nicht, also ich habe das jetzt nach 5 Minuten Google-Recherche auch gelöst und das ist ganz anders, wie sie sagen. Und dann sagt man denen, ja gut, das ist halt eine BGH-Rechtsprechung, die haben sie aus dem Jahre 1967 gezogen. Die ist halt leider schon 60 Jahre alt gefühlt. Wie wäre es mal, wenn wir die aktuelle Rechtsprechung nehmen, wo wir nicht mehr von Wandelung sprechen? Und genau diese Themenfelder haben wir in der Anwaltschaft vertieft. Wenn man sich einfach mal anschaut, fast kaum noch einer hat eine eigenständige Bibliothek. Also früher ist mal so eine Anwaltskanzlei reingelaufen, das kennt man vielleicht auch noch aus alten Fernsehserien, da überall Bücher und im Flur standen Bücher und in den Büros standen Bücher. Das gibt es so in der Form nicht mehr. Warum? Weil es einfach nicht mehr benötigt wird. Ich kann auch Fachbücher, Fachliteratur online abrufen, kann die auf meinen E-Reader packen und kann natürlich auch da ganz zielgerichtet drin suchen. Das heißt also, was da die Digitalisierung angeht, hat man relativ schnell und dankend auch die Recherchemöglichkeiten angenommen. Das hat aber auch die Arbeitsweise des Anwalts ganz massiv verändert. Also wenn man früher diesen Spezialisten hatte, wandelte es sich immer mehr zu einem Generalist. Warum? Weil auch die Anforderungen des Kunden werden immer genereller. Es gibt natürlich immer noch Spezialisten in bestimmten Bereichen. Also der Fachanwalt ist ein klassischer Fall für eine Spezialisierung. Aber die generell ausgebildeten Anwälte oder die Möglichkeit, sich auch generell am Markt zu verdingen, weil das, was mir früher halt gefehlt hat, dieses Spezialwissen, diese Spezialliteratur, wo ich erstmal für Tausende von Mark mir eine Bibliothek aufbauen musste, das fällt weg. Ich kann es einfach recherchieren. Ich kann in 5 Sekunden, kann ich mir den Artikel buchen, kostet 5 Euro, lade ich runter, schaue ich mir alles an, fertig. Und das ist natürlich ein großer disruptiver Prozess gewesen. Der hat aber dann nicht aufgehört. Also auch Akten werden immer digitaler. Aus mehreren Gründen. Ja, zum einen die Anwaltschaft muss, wir sind verpflichtet, das besondere elektronische Anwaltspostfach zu benutzen. Das bedeutet, wir müssen mit Behörden und Gerichten digital korrespondieren. Das setzt voraus, dass das, was wir rausschicken, in einer digitalen Form vorhanden ist. Jetzt gibt es mehr als genug Kollegen, die ganz klassisch hergehen, den Schriftsatz ausfertigen, unterschreiben, einscannen und dann das Eingescannte an das Gericht verschicken. Das gibt es dutzendfach. So, wenn der Ben jetzt schon lacht, dann sagt er, ja, was glaubst du denn, was bei Gericht passiert? Also, selbst wenn wir jetzt alles digital haben, dann gibt es da eine zentrale Posteingangsstelle. Und was machen die? Die drucken das aus. Und dann schicken sie das hausintern an die jeweilige Referendar. Dann gehen die her und sortieren das ein in ihrer analogen Akte. Und dann scannt es wieder einer ein und schickt dann den anderen Anwalt raus. Also das ist teilweise wirklich Wahnsinn. Jetzt sind die Gerichte natürlich auch immer mehr dazu gekommen, dass sie gesagt haben, boah, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt die Druckstraße der Nation sind. Alle schicken uns irgendwelche Sachen, wir müssen das ausdrucken. Und kommunizieren mehr und mehr mit Anwälten, was das Ganze natürlich super angenehm macht, weil du hast nicht wieder diesen Medienbruch. Also du kriegst halt vom Gericht sonst wieder Post, die du wieder digitalisieren musst, um sie in deine digitale Akte einzufügen. Das heißt, auch dort ist so langsam ja, die Erkenntnis gereift, es geht auch schneller, es geht auch günstiger. Die haben aber noch viel, viel größere Probleme. Das heißt, wir haben jetzt in der Anwaltschaft aktuell so ein ganz großes Problem. Die Anwaltschaft ist zwangsweise digital in der Kommunikation, kriegt aber nicht ebenso zwangsweise alles digital zurück. Also wir kriegen immer noch sau viel Post von Gerichten, ja, die uns Sachen einfach analog schicken. Und dann müssen wir wieder das Ganze handeln. Und wir haben halt keine digitalen, keine Papierakten mehr. Also bei uns ist es ganz einfach. Wir haben einen zertifizierten Scan-Prozess, da kommt das Dokument rein, wird dann gescannt, wird dann eben geprüft, es ist vollständig. Und danach geht das entweder in den Schredder und ist weg oder geht an den Mandanten im Original zurück oder wird halt weitergeleitet in den Mandanten an den Original oder wer auch immer es braucht. Aber bei uns bleibt es jedenfalls nicht, mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Dokumenten, klar, Urteile, solche Sachen, die bleiben da. Aber für alles andere gibt es keine Akte mehr. Brauche ich auch nie. So. Und dementsprechend haben wir halt das Thema, dass wir Digitalen auf analoge Richter stoßen, die dann eben auch analoge Praktiken haben und dann überhaupt den Vorteile auch ganz, ganz schwierig sehen. Jetzt haben wir den nächsten Schritt. Wir haben jetzt halt festgestellt, okay, die Akten kriegen wir digital. Jetzt müssen wir aber auch den ganzen Prozess digital kriegen. Das ist ja nicht nur eine digitale Akte, sondern wir haben ja auch immer noch den Gerichtstermin als zentrales Element der Entscheidungsfindung. Und ja, der ist halt auch noch nicht so wirklich digital. Also es gibt mehr und mehr digitale Gerichtssäle, die dann auch ausgestattet sind, wo auch viele Richter, die jünger sind, die nachrücken, sehr gerne da mitmachen. Aber es gibt auch viele alte Kolleginnen und Kollegen, die dann ihren Wälzer auf dem Tisch haben und blättern und dann halt ganz anders arbeiten. Und da wird sich auch einiges noch wandeln müssen, dass wir eben auch insbesondere Videokonferenzen, das ist immer noch ein ganz großes, schwieriges Thema. Es gibt manche Gerichte, die damit sehr gerne umgehen, die sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich kriege halt immer wieder auch Antworten von Gerichten zurück, wie nein, das können wir nicht. Die technischen Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Und das muss man ganz offen sagen, die Digitalisierung kann extrem gute Ergebnisse präsentieren. Sie hat natürlich auch Nachteile. Also das muss man auch ganz klar sagen. Nicht jeder Prozess, der digital ist, ist per se einfach besser als ein analoger Prozess. Also versuch mal in deinen E-Reader irgendwie oben eine Markierung reinzumachen oder mit einem Marker reinzumalen. Analog hat Vorteile, in der Arbeitsweise durchaus. Analog ist auch manchmal schneller, also gerade dann, wenn die Technik nicht funktioniert, dann blätterst du schön in deiner Handakte weiter, während dein PC gerade für sich beschlossen hat, nö, das PDF öffne ich jetzt nicht. Also da kannst du 5-mal draufdrücken, das jetzt nicht. So, wenn du jetzt gerade was am Suchen bist und du musst deinen PC neu hochfahren, sagst also, Herr Vorsitzender, warten Sie mal bitte ganz kurz, ich bin jetzt mal 2 Minuten nicht hier in diesem Prozess, sondern versuche das Ganze neu zu starten, das kann auch Nachteile haben. Genauso wie Strom ist leer, Empfang ist scheiße, das sind alles so Probleme, mit denen man sich im Rahmen der Digitalisierung natürlich, da gibt es Lösungen, aber die muss man halt auch umsetzen. Also wenn jetzt Leute mit einer reinen Online-Akte durch die Gegend laufen, die haben halt in so Gerichtssälen halt öfters auch mal Probleme, weil die haben da, das ja, man kennt das ja, große öffentliche Gebäude, architektonisch wunderbar und häufig metallbedampfte Scheiben. Das ist für so einen Internetempfang richtig scheiße. Also wenn ich dann hergehe, absolut, mit meinem Handy und versuche da drin Empfang zu bekommen, dann habe ich vielleicht noch Telefonempfang, aber bitte kein vernünftiges Hochgeschwindigkeitsnetz, womit ich dann auf die großen Akten 2, 3, 5 Megabyte auch nur, also diese große ist ja wirklich relativ, wir reden ja von kleinen Dateien, aber ich komme halt nicht rauf, ich kann das nicht öffnen. Und das ist natürlich für so eine reinen Online-Akte ein Problem und da muss man Lösungen erarbeiten, die das Ganze eben ermöglichen. Gibt es auch alles. Und da muss man halt sehen, das sind so die Probleme in der Praxis. Und das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich kann für mich nur sagen, die Digitalisierung hat in den letzten Jahrzehnten die Anwaltschaft mal ordentlich durchgewirbelt. Und das wird nicht aufhören. Also ich weiß jetzt schon, dass so wie ich heute arbeite, ist genauso veraltet für den Kollegen, der in 30 Jahren auf meine Arbeit zurückblickt, wie ich auf die Arbeit von dem Kollegen, der 1992 gearbeitet hat, zurückblicke. Wo ich sage, wie keine Online-Bibliothek. Da werden die in 30 Jahren auf uns zurückschauen und würden sagen, wie, du hast das und das nicht. Also wie kannst du denn arbeiten? Und das muss man vielleicht mal auf der Kehrseite irgendwie sagen. Also jede Digitalisierung und jeder Fortschritt, der hat positive Seiten, aber es geht auch immer im Hier und Jetzt. Also so wie ich jetzt arbeite, ist nicht per se eine schlechte Arbeitsweise, bloß weil sie nicht das Maximum dessen ausschöpft, was in irgendeiner Weise technisch gerade möglich ist. Es gibt da sozusagen auch auf einem niedrigeren technischen Leben, Level durchaus juristisches Leben.
Jetzt möchte ich da gerade nochmal fragen, und zwar, wenn du sagst, die Anwaltschaft ist heute eher, sage ich jetzt mal, breiter aufgestellt, also sprich, jeder Anwalt ist irgendwie, hat quasi nicht mehr so viel vertieftes Wissen, wie früher quasi nur Spezialisten waren, muss heute jeder so ein bisschen genereller aufgestellt sein.
Vielleicht nicht unbedingt muss, aber er kann. Also das ist ja der
große Vorteil. Er kann, genau. Er kann, aber inwiefern ist hier auch die Digitalisierung vielleicht auch, ich nenne es jetzt einfach mal Fluch statt Segen, weil ich sag mal, wenn sich jetzt ehrlich, jetzt habe ich jemand irgendwie, der kennt sich aus irgendwie im Erbrecht oder im Familienrecht oder im Handels- und Gesellschaftsrecht, ja, dann habe ich ja da jemand, der ist ja richtig, richtig fit, ne? Und ja, wenn ich dann halt jemand habe, naja, der kann so ein bisschen Handels- und Gesellschaftsrecht und vielleicht so ein bisschen Erbrecht und vielleicht ein bisschen Familienrecht, dann ist die Frage, ob ich nicht beim Spezialisten irgendwie besser aufgehoben bin. Ne?
Das kommt genau, also es kommt wirklich darauf an, was hast du für ein Problem und wen hast du da gegenüber. Natürlich kann die Digitalisierung auch ein Fluch sein, weil plötzlich Kolleginnen und Kollegen in Bereichen unterwegs sind, in denen sie nichts zu suchen haben. Weil sie einfach dort keine vertieften Kenntnisse haben. Es gibt nun mal auch nach wie vor Rechtsbereiche, die sind sehr speziell, also insbesondere zum Beispiel das Strafrecht. Der Strafverteidiger ist ein anderer Berufstyp als ein zivilrechtlicher Anwalt. Der Strafverteidiger hat eine andere Tätigkeitsfeld und ist auch anders im Verhältnis zum Gericht. Ja, er tritt halt ganz anders auf. Da streiten nicht die Parteien untereinander, da streitest du gegen den Staat und seinen Strafanspruch. Und das ist ein Unterschied. Genauso wie man auch sagen kann, also gibt es natürlich Rechtsbereiche, die einfach sehr eine starke Tiefe haben, wo man einfach sagen muss, da muss ich sehr, sehr gut sein, um das auch wirklich zu durchdringen. Medien- und Urheberrecht könnte natürlich so ein Themenfeld sein, wo du sagst, ja, aber da muss man schon tief drin sein, um das auch so zu begreifen, dass das Ganze funktioniert. Oder wenn du jetzt hergehst, ich würde jetzt auch keinen Wald- und Wiesenanwalt, wie es böse heißt, oder einen Generalisten, wie es gut heißt, anrufen, wenn ich sage, hey, pass auf, ich habe hier mein 7-Millionen-Dollar-Business in Uruguay und das möchte ich mit meiner deutschen Tochtergesellschaft verschmelzen, dann hole ich halt einen Spezialisten für Mergers and Acquisitions, der dann irgendwie hergeht und sagt, okay, ich habe vertiefte handelsrechtliche und gesellschaftsrechtliche Kenntnisse. Ich habe noch 5 Kolleginnen in 3 internationalen Büros, die mir die und die Info dazugeben können. Dann ist das eine ganz andere Ausgangsform. Aber nur weil du ein Spezialist in einem Bereich bist, das muss man auch mal ganz böse sagen, heißt das nicht, dass du gut in deinem Bereich bist. Also es gibt viele Spezialisten, ich kenne Fachanwälte in bestimmten Bereichen, denen würde ich kein einziges Mandat in dem Bereich geben, weil sie einfach fachlich schlecht sind. Die haben es halt geschafft, mit der Fleißaufgabe die notwendigen Fälle zusammenzukratzen, die haben es auch geschafft, sich durch die Fortbildungen zu prügeln, aber das macht sie noch nicht zu guten Anwälten in diesen Bereichen. Das heißt, man muss das Ganze auf einer vielschichtigen Ebene sehen. Die Vorteile, dass man breit aufgestellt arbeiten kann, sind relativ gut. Und die Nachteile, dass eben Leute plötzlich in Feldern unterwegs sind, in denen sie nichts zu tun haben, die gab es früher auch schon. Also es gab schon früher Leute, die ohne Kenntnis, ohne in ein anderes Buch zu schauen, einfach gesagt haben, das klingt super, das mache ich jetzt auch. Also die Digitalisierung hat einen anderen Fluch. Sehen wir es mal von der Warte. Das Ganze wird immer schneller. Die Anforderungen werden immer höher. Also wenn du früher gesagt hast, ich schicke einen Brief und da warte ich frühestens in einer Woche, wenn nicht sogar in 2, erstmal eine Antwort, weil das jeder weiß, der Brief, den werfe ich heute in den Briefkasten ein, dann ist der 2 Tage mit der Post unterwegs, dann ist der nach 4 Tagen beim anderen und dann liest er den, dann braucht er 2 Tage und dann antwortet der mir und dann sind wir irgendwie bei 8 bis 10 Tagen und dann erwarte ich eine Antwort. Das ist
Ja.
halt heute so. Ja, ich habe Ihnen vor einer halben Stunde eine E-Mail geschrieben. Warum haben Sie mir nicht geantwortet?
Genau.
Ja, also das ist jetzt übertrieben formuliert, aber diese Digitalisierung ist natürlich schon, dass die Erwartungshaltung, insbesondere jetzt, also gerade Ben in deiner Generation, da wird ja nicht, also das wird ja immer kurzweiliger und die Anforderungen, das Gefühl, das muss sofort reagiert werden, wird immer höher. Nur das klappt halt nicht. Also es klappt halt nicht in jedem Bereich. Ja, während ich sagen kann, ich kann auf eine Instant-Nachricht sofort reagieren, kann ich halt einen komplexen juristischen Sachverhalt nicht innerhalb von 5 Minuten aufarbeiten und dann antworten. Das geht so nicht.
Da können wir vielleicht mal einen Ben fragen, welche Chancen und welche Möglichkeiten bietet denn so generell die Digitalisierung auch im Hinblick auf die künstliche Intelligenz?
Naja, ich sag's mal ganz einfach, ohne Digitalisierung keine künstliche Intelligenz. Also du brauchst ja, um künstliche Intelligenz zu betreiben, brauchst ja vor allem Daten. Und die Daten bekommst du nur dann, wenn es digitale Prozesse gibt. Jetzt fand ich aber gerade den Punkt so unglaublich spannend, den du sagtest, dass alles immer schneller wird und dass immer mehr Komplexität in die einzelnen Sachverhalte reingeht. Das merke ich selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine WhatsApp raussende, dann oder eine E-Mail raussende, dann erwarte ich spätestens aber am nächsten Tag eine Antwort. Und bei WhatsApp meistens noch schneller. Und andere aber auch wiederum von mir. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei WhatsApp mal eine Stunde nicht antworte, werde ich angerufen. Und ich kriege quasi einen Anruf, so alles okay, ich habe dir gerade eine WhatsApp geschrieben. Dann habe ich den Kunden dann erklärt, dass es meistens daran liegt, dass ich auch mal, weiß ich nicht, esse.
Andere Kunden hast, dass die
Ja,
10 Leute pro Stunde schreiben.
richtig, richtig. Und es sind ja auch nicht einer, es sind ja mehr. Und aber dann haben die das auch sehr, sehr, sehr schnell verstanden. Und das fand ich ganz spannend. Das heißt, wenn man bewusst das kommuniziert, dass sich alles beschleunigt, dass man aber immer noch ein Mensch ist und keine Maschine, dann kann man das Ganze auch wieder entschleunigen. Und ich glaube auch, je größer die Unternehmen werden, je größer die Strukturen werden, mit denen man kommuniziert, du hast es vorhin beschrieben im Gericht, das ist ja eine sehr große Instanz, da dauert es dann entsprechend die Zeit. Und das ist, ich sag mal, so eine Art Entschleunigung, unter der man vielleicht sogar selber einen Vorteil sieht. Aber das muss man dann von Einzelfall zu Einzelfall bewerten. Auf jeden Fall kann ich absolut zustimmen, dass, um nochmal auf künstliche Intelligenz zu kommen, dass gerade da die Anforderung an jeden Einzelnen, egal in welchem Bereich er ist, ob er im juristischen Bereich oder in einem völlig anderen Bürobereich arbeitet, werden immer, immer, immer höher. Heutzutage, wenn man sich ChatGPT und die künstliche Intelligenz in dem Bereich anguckt, kann sich jeder relativ einfachen Blogartikel zu jedem Thema auf der Welt schreiben lassen, mit dem Stand von, ich glaube, 2021 ist das. Und das ist natürlich dann zum Beispiel für Texter, Werbetexter oder generell Blogschreiber, einfach Menschen, die Blogs früher geschrieben haben, ziemlich blöd, weil die verlieren dann einen großen Anteil an ihrer Arbeit. Und da muss man sich natürlich dann immer Gedanken machen, wo macht es Sinn, künstliche Intelligenz einzusetzen, wo setzt es sich sowieso durch und wo wollen wir auch nicht, dass sich künstliche Intelligenz durchsetzt. Zum Beispiel würde ich nicht wollen, dass irgendwann, wenn ich mal Kinder habe, mein Kind im Kindergarten von einem Roboter begleitet wird beim Erwachsenwerden. Da wird sich künstliche Intelligenz auf gar keinen Fall durchsetzen, weil es gesellschaftlich nicht gewollt ist. Andere Bereiche wiederum, zum Beispiel bei der Recherche im Jura, könnte künstliche Intelligenz wahrscheinlich unglaublich helfen, weil es ganz schnell gute Fälle findet. Ob es dann die besten sind, das weiß man nie, aber das weiß man auch bei einem Menschen nicht. Und schlussendlich hat künstliche Intelligenz somit genau die gleichen Vorteile und die gleichen Nachteile, wie es auch hat, wenn man einen Menschen dran setzt, abgesehen davon, dass die KI keine Empathie hat, aber dafür schneller ist. So würde ich es mal zusammenfassen.
Also ich glaube, da hast du einen ganz tollen Vorteil angesprochen, wenn man einmal sagt, okay, bei der Recherche kann es sinnvoll sein, ja. Wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, okay, ich suche jetzt nach einem bestimmten Schlagwort und die künstliche Intelligenz kann das entsprechend auswerten und kann mir dann entsprechend auch Urteile oder Aufsätze, sonst irgendwas ausspucken.
Ja, das muss
Und
nicht sein.
die Frage ist jetzt auch, wenn man jetzt auch, sei jetzt mal, Verträge schreibt und so weiter, inwiefern könnte auch da künstliche Intelligenz eine Hilfestellung sein und inwiefern ist es überhaupt da machbar? Denn da kommt es ja wirklich auch auf den Einzelfall an, ne?
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mein Agenturvertrag, der ist mit Sicherheit rechtlich nicht wirklich gut. aber den habe ich mit ChatGPT geschrieben. Also den Agenturvertrag, den ich meinen Kunden sende, der ist zum Großteil mit ChatGPT geschrieben und ich müsste eigentlich meinen Anwalt drüber gucken lassen. Also vielleicht kann ich den auch nachher mal rüberschicken und mich würde mal echt interessieren, ist das ein rechtsgültiger Vertrag? Passt das alles so oder ist das absoluter Bullshit, was da drin steht? Jedenfalls.
Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt
an. Sag nochmal.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich ChatGPT, ich habe es auch ausprobiert, natürlich, aber wollte es einfach mal wissen, was ist. ChatGPT hat Vor- und Nachteile und ich bin bei dir für Aufbereitung, Recherche, Analyse, ist so ein ChatGPT richtig gut oder auch eine vergleichbare künstliche Intelligenz. Nur für mich ist es noch keine künstliche Intelligenz, für mich ist es einfach eine Riesendatenbank. So, und die kann im Wesentlichen, also wenn man sich die Funktionsweise dahinter anschaut, ist es ja im Prinzip vereinfacht gesagt so, sie errechnet aus dem Dateninput, den sie hat, das wahrscheinlich nächste Wort.
Genau.
Ja. So, und dieser Dateninput, den sie hat, wie du es auch richtig sagst, es hängt mit der Qualität der Daten zusammen. Habe ich einen beschränkten Dateninput, habe ich einen genauso beschränkten Datenoutput, weil die Wahrscheinlichkeiten halt aus dem Dateninput sich ergeben. So, und jetzt bin ich genau dabei. Für die Recherche, um zu sagen, bereite mir mal aus den Top 300 Mietverträgen einfach mal den 301. Mietvertrag auf. Ist ChatGPT richtig gut? Was ChatGPT aber nicht kann, und das ist genau das Problem, weil es nur Wahrscheinlichkeiten errechnet, es weiß nicht, dass der BGH gestern entschieden hat, dass die Klausel schlicht und ergreifend unwirksam ist, sondern es errechnet aus den 300 alten unwirksamen Verträgen die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Wort so sein wird, spuckt dir diese Klausel als wahrscheinlichste Klausel wieder aus, ohne zu berücksichtigen, als hartes No-Go-Argument, das geht so nicht. Das heißt, wir haben einerseits schon mal die Datenanalyse. Also eigentlich müsstest du sagen, okay, du hast 300 Mietverträge und du hast eine BGH-Entscheidung und die BGH-Entscheidung muss ich mit dem Faktor 1000 ansetzen, um überhaupt erstmal in der Wahrscheinlichkeit über diese Mietverträge drüber zu kommen. Und dann sind wir natürlich dabei, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir wirklich mal so in einem tiefen Feld drin. BGH ist jetzt 1000. Okay, was ist Bundesverfassungsgericht denn? 10.000. Was ist das OLG? Ja, 500. Was sind die Landgerichte? Was sind die Amtsgerichte? So, und dann musst du die ja schon wieder informativ abstufen. So, wer legt das jetzt fest? Und da bist du dann wieder bei dem, also um sich dann wirklich als Intelligenz zu schimpfen, kann jeder von uns aus den Erfahrungen, die er hat, eine Bewertungsmatrix machen, die auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit natürlich ist. Aber er kann bewerten und sagen, oh, BGH, Bundesgerichtshof, das klingt wertiger als Amtsgericht Buxtehude, als Beispiel. So, und diese Bewertungsmatrix, die fehlt noch. Die werden die irgendwann mit Sicherheit dazu bringen. Das wird gar keine Frage sein. Also das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Das ist juristische Recherchetools gibt, die Rechtsprechung nach Alter, nach Referenzen, wie oft wurde darauf verwiesen, nach Qualität des Gerichtes bewerten wird. Gar keine Frage. Nur aktuell, wenn du jetzt so einen Agenturvertrag schreiben lässt, musst du halt genau aufpassen, weil dir muss den einer prüfen. Der ist sprachlich okay. Der ist rechtlich in den rudimentären Grundlagen auch okay, weil die Wahrscheinlichkeit, dass 300 gute Verträge einen 301. guten Vertrag wieder ausspucken, relativ hoch ist. Nur dieser Sanity-Check, dieser Fakten-Check, zu sagen, pass mal auf, die Klausel, da hat doch erst vor 2 Wochen einer gesagt, das geht so nicht, der fehlt halt da, weil der Datenbestand ist mindestens 1,5 Jahre alt, also alles, was jüngere Rechtsprechung ist, ist gar nicht drin, selbst wenn ich sie jetzt füttern würde, sie ist nicht dabei. Und das Zweite, was halt auch immer fehlt, das habe ich halt, ich habe auch mal einen Mietvertrag schreiben müssen, also schreib mir mal einen Mietvertrag, gewerblichen Mietvertrag, und dann schreib mir mal die Klausel, dann schreib mir mal das, einfach mal gucken, was kommt da raus. Das Gerüst ist super. Also da mal schnell so einen Rahmen und Copy and Paste, genial. Aber sobald es halt dann wirklich an die vertieften Elemente geht, so, ist diese Klausel gerade noch wirksam oder ist sie nicht mehr wirksam? Welche Nuancen haben wir hier? Da wird es dann schwierig und zumindest Stand heute. Also das wird sich definitiv verändern, da bin ich ganz sicher. Aber Stand heute ist das, wäre der Agenturvertrag mit Vorsicht zu genießen.
Vielleicht kann ja ChatGPT irgendwann sowas wie, ich sag jetzt mal, so die reine Anwaltssoftware irgendwie ersetzen. Ich werde jetzt in Kürze heiraten und war gerade beim Notar und habe uns einen Ehevertrag machen lassen. Ja, der macht im Prinzip nichts anderes, wie sich diese Bausteine aus diesem Tool zusammen zu klicken. Ja, und das, sage ich jetzt mal, dann auf unsere Bedürfnisse nochmal eben anzupassen. Ja, diese Anpassung, das macht natürlich ChatGPT nicht. Das ist ganz klar. Ja. Aber vielleicht kann ja sowas wie ChatGPT auch mal irgendwann, ich sag jetzt mal so ein bisschen diese Anwaltssoftware ein Stück weit ersetzen. Ja? Und vielleicht können wir uns da so ein bisschen was vorstellen, wenn wir uns Beck Online und Jurismann vorstellen. Für dich, Ben, das sind ganz große Datenbanken. Das sind die größten und auch die teuersten Datenbanken für Juristen. Wenn man quasi ChatGPT mit diesen Datenbanken füttern würde.
Also mich würde es wundern, wenn das nicht schon passiert wäre. Also die haben
so, das weiß ich nicht.
Die haben so unfassbar viele Datensätze, gerade in der ChatGPT 4.0 Version genommen, über eine Billiarde oder Billionen, also verdammt viele. Und ich weiß natürlich auch nicht, ob die schon da drin sind. Und wie du Moritz schon richtig sagst, ChatGPT ist eine ewige Wiederkehr des Gleichen. Und es entwickelt keine neuen Ideen noch. Und wichtig ist aber jetzt zu verstehen, dass wir uns ganz, ganz, und das sagtest du ja auch gerade, dass wir uns ganz am Anfang dieser riesigen Entwicklung befinden. Und wenn wir uns mal in 10 Jahren das Ganze angucken, und das ist ja jetzt unter juristischen Gegebenheiten jetzt kein so super langer Zeitraum, es ist lang, aber es ist jetzt, also 10 Jahre kann so ein Urteil mal laufen, denke ich mal.
So Verfahren gibt es tatsächlich, ja.
Genau. Ja. Und das glaube ich auch. Und dann, wenn man sich mal anguckt, was jetzt in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist, das skalieren wir auf die nächsten 10, dann können wir uns heute noch lange nicht vorstellen, was dann möglich sein wird. Glaube ich zumindest fest daran. Ich glaube, dass die nächsten Jahre die spannendsten Jahre in diesem Bereich sein werden und generell die technologisch auch spannendsten Jahre. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es, dass ChatGPT vielleicht nicht die Top-Anwälte ersetzen wird, aber dass es Mittelklasse-Anwälte, so wie du auch vorhin gesagt hast, Generalisten, die irgendwie alles so ein bisschen können, dass die wirklich Probleme bekommen, weil die künstliche Intelligenz auch in den aktuellsten und neuesten Inhalten so gut wird, dass sie besser ist als ein Mensch, der natürlich diesen ganzen Input nicht haben kann. Das wird nicht die Juristerei quasi beenden, aber es wird eine Veränderung darstellen, die in jeder Branche Einzug hält. Also es ist völlig egal, ob man Geschäftsführer einer Firma ist, ob man Anwalt ist, ob man Steuerberater ist, ob man was auch immer, keine Ahnung was. Also völlig egal, in welchem Beruf, je menschennäher, desto unwahrscheinlicher, aber je, ich sag mal, algorithmischer, je immer gleich ein Beruf ist, je routinierter ein Beruf ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass er entsprechend abgelöst oder zumindest in großen Teilen ersetzbar wird. Heißt nicht komplett, aber man muss eben schon dann zu den absolut Top-Leuten gehören, damit das für einen selber keine Gefahr ist. Also ich als Geschäftsführer, ich mache mal ein Beispiel, ich als Geschäftsführer bin jetzt schon ersetzbar durch eine künstliche Intelligenz, wenn ich nicht diesen menschlichen Faktor mit reinbringe. Aber wenn ich einfach nur Entscheidungen treffe, hat eine chinesische Firma ausprobiert, die haben eine Aktiengesellschaft von einer KI aufbauen lassen und eine Aktiengesellschaft von einem Menschen. Und die KI hatte einen besseren Aktienindex als die vom Menschen. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend, das zu beobachten, denn da zeigt es ja, dass eine Geschäftsführung, die eine KI leitet, wenn man so will, ein Geschäft, was eine KI leitet, unter Überprüfung von Menschen natürlich, aber trotzdem, dass sie ähnlich gute und teilweise sogar bessere Resultate schafft als der Mensch, und das Stand heute. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wo sehen wir denn noch unsere, ja, Berechtigung ist falsch, aber wo sehen wir unsere Aufgabe als Menschen, wo wir arbeiten in Zukunft? Und da sehe ich ganz klar den Fokus in den menschlichen und in den sozialen Bereichen, in den menschennahen Bereichen. Zum Beispiel, wenn ich als Anwalt einem, keine Ahnung, Paar, was einen Ehevertrag schließen möchte, jetzt, keine Ahnung, gut zurede und erkläre und sowas, das wird immer von Menschen, das wird immer wahrscheinlich von Menschen passieren werden. Aber wenn ich jetzt mich einfach mal eben informieren will, da wird eine KI sehr, sehr hilfreich werden in Zukunft. Das glaube ich zumindest.
Also da bin ich in großen Teilen bei dir. Ich gebe dir noch ein Beispiel, es sind nicht nur die menschennahen Bereiche, sondern es ist auch insbesondere das gesamte Handwerk. Also du wirst keinen Roboter finden, der auf dem Dach rumkraxelt und Handwerkarbeiten macht. Also das Handwerk hat einen Vorteil, sie sind faktisch in der Handarbeit nicht digitalisierbar. Es wird richtig. Maschinen geben und so weiter, aber es wird niemals eine Maschine, also es wird keinen vergleichbaren Impact haben auf das Handwerk, wie es auf viele andere Industriebereiche haben wird.
Aber ich könnte mir da ganz gut in der Zukunft, Entschuldigung, wenn ich euch unterbreche, ganz gut vorstellen, dass es zum Beispiel, wir haben hier auch am Haus vor 3 Jahren das Dach saniert, dass es zum Beispiel einen Roboter gibt, der die Ziegel aufs Dach, am Dach einsetzt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Also das klappt genau so lange, bis irgendwas schief ist. Das ganz große Problem bei diesen Roboter und bei diesen Automatisierungen ist immer, das klappt bei Tesla auf der Straße hervorragend, weil das toleranzmäßig genau dasselbe ist. Wenn nur aber die Dachlatte außerhalb der Toleranz montiert ist, dann steht der Roboter und der bleibt dann stehen, dann fängt er an zu piepen und sagt, ich mache hier nicht weiter.
Ja,
und das ist genau der Punkt, den man bei dieser Menschlichkeit überhaupt nicht unterschätzen soll. Wir können außerhalb der Toleranz im Regelfall reagieren, weil wir tatsächlich intelligent sind.
Ja. Ja?
Und das kann ein Roboter nicht. Der hat die Parameter und der kann, dann sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeit. Dann kann er sagen, wie wahrscheinlich ist es? Naja, es ist unwahrscheinlich, dass ich weiterkomme, ich höre auf. So. Also beim Handwerk sehe ich ganz große Wege. Es wird Hilfestellungen geben, es wird super viele Geräte geben, die wir alle uns noch gar nicht vorstellen können, die alle möglichen Sachen erleichtern werden. Aber das Handwerk ist per se nicht weg zu digitalisieren. Das geht nicht.
Ja? Das glaube ich auch.
Meine Meinung.
Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass ein Roboter morgens vor meiner Haustür steht und Klempnerei bei mir betreiben soll. Also, keine Ahnung, ein Kabel verlegen, das ist jetzt nicht Klempnerei, aber es ist eine Elektroinstallation machen soll. Also der muss ja das gesamte Haus erstmal scannen, als 3D-Modell haben. Dann muss er ganz genau wissen, wie muss er wann wo abbiegen und so weiter. Also diese ganzen Skills, die ein Roboter braucht, das ist viel zu teuer zu entwickeln. Also es gibt ein ganz, ganz spannendes Experiment oder Experiment ist übertrieben, eine spannende Geschichte im Spargelstechen. Kennt ihr das?
Ja, kenne ich, habe ich schon mal. Ja.
Genau.
Für die Zuhörer.
Es gibt Maschinen dafür. Es gibt Maschinen zum Spargelstechen. Also Spargel wird ja geerntet, indem man den sticht und dann raus aus der Erde rausholt. Da gibt es Maschinen für. Aber es ist günstiger, sich, ich sag mal, Billigarbeiter aus dem Ausland oder auch aus Deutschland, Studenten aufs Feld zu stellen, denen einen, ich sag mal, rudimentären Mindestlohn zu zahlen, als sich dafür 20.000, 30.000 Euro so eine Maschine aufs Feld oder noch mehr, vielleicht sogar 100.000 so eine Maschine aufs Feld zu stellen, die dann einmal im Jahr den Spargel erntet. Das heißt, der finanzielle Aufwand, das zu betreiben, ist ungleich höher bei einer künstlichen Intelligenz als bei Menschen. Und überall, wo es so ist, wird kein Roboter das Ganze ersetzen. Und vielleicht gibt es irgendwann diese Dachdecker-Roboter. Aber ganz ehrlich, wer bringt die denn aufs Dach? Und allein da haben wir wieder den Punkt, wo ich persönlich sage, das Handwerk ist eine Berufsgruppe, die einen ganz, ganz, ganz sicheren Job hat. Und ich finde, die auch in Deutschland und generell in der Welt auch sozial gar nicht so wertgeschätzt wird. Und das müsste sich auch im besten Fall mal verändern, dass wir das Handwerk wirklich mehr wertschätzen, weil es in Zukunft so unfassbar wichtig sein wird, weil es eben nicht digitalisiert wird.
Da kommen wir vielleicht mal ein bisschen darauf zurück, was der Moritz gerade gesagt hat. Wie sehr glaubst du, wenn du sagst, das Handwerk ist oder wenn ihr sagt, das Handwerk ist für euch jetzt nicht wegzudenken, inwiefern sagst du, haben Juristen in der Zukunft, oder stellen wir die Frage anders, haben Juristen einen sicheren Job? Genau, so ja, die Frage.
Wir haben aber nicht den gleichen Job. Das muss man genau sagen. Also Juristen wird es in der Zukunft geben, aber sie werden nicht den Job haben, den sie heute haben. Sie werden nicht so arbeiten, wie sie heute arbeiten, und da muss sich jeder schon mal drauf einstellen. Genauso wie auch Ärzte nicht mehr so arbeiten, wie sie vor 30 Jahren gearbeitet haben, weil sich alles verändert. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der normalerweise auch immer eintritt. Was Juristen haben, sie können sich ja auch auf viele neue Sachverhalte sehr schnell einstellen. Was den Menschen generell fehlt, ist so ein bisschen so der Blick in die Zukunft. Was stelle ich mir vor? Also wenn man sich anschaut, was denken Leute darüber, wie wird in 100 Jahren die Welt aussehen? Brutal langer Zeitraum. Wenn ich dich frage, wie hast du heute vor 3,5 Jahren die Welt vor dir gesehen? Da hat keiner von der Pandemie gesprochen, da hat keiner von flächendeckenden Blackouts gesprochen, da hat keiner von Krieg in Mitteleuropa gesprochen. Das heißt, die Zeitspanne von 3 Jahren ist schon immens lang. Und wenn wir uns mal überlegen, so hey, Corona, erster Lockdown, Mai 2020, alter Schwede, was war da los? Das gefühlt ewig her. Das ist gerade mal 3 Jahre her.
Ja.
Absolut. Und wenn du jetzt diesen Zeitraum auf 10 Jahre, und das ist ein realistischer Zeitraum, so 10 Jahre, wo stehen wir in 10 Jahren? Also ich glaube, wir werden in 10 Jahren per se 3 wesentliche Unterschiede haben. Wir sind massiv digitalisierter, weil ich glaube, dass es kaum ein normales Gerichtsverfahren, zivilgerichtliches Verfahren geben wird, wo wir nicht digitale Gerichtsprozesse haben werden, wo nicht der Anwalt und auf der einen Seite hockt in seinem Büro und der Richter hockt im Gerichtssaal und der Letzte hockt sonst wo. Und das Publikum kann sich von außen sogar einfach in den Gerichtssaal einloggen. Die loggen sich ein auf der Internetseite der Justiz und sagen, oh, was ist heute im Angebot? Öffentlichkeit kann problemlos hergestellt werden mit der Digitalisierung. Ich brauche nicht mehr einen Gerichtssaal. Ich hocke einfach nur rein und klicke auf, oh, guck mal, ah, Verkehrsunfall, schaue ich mir an. Ah, Strafsache, schaue ich mir an. In den USA gang und gäbe, da werden die ganzen Prozesse online sofort verbreitet. Also wenn es darum geht, verfassungsrechtlich eine Öffentlichkeit herzustellen, dann ist die Digitalisierung das Beste, was den Leuten passieren kann, weil ob ich mir jetzt salisch reinpfeife am Nachmittag oder ob ich jetzt halt tatsächlich in echten Gerichtsverfahren reinhaue, gar kein Problem. So, also das wird sich massiv verändern. Wir werden viel, viel, viel mehr Videokonferenzen haben in allen Bereichen. Das okay. Zweite, was sich ganz massiv verändern wird, ist die Art, wie ich mit Daten umgehe. Also dieses Analog-Digital-Wandeln, das wird wegfallen. Wir werden rein digitale Prozesse haben. Du wirst digitale Dokumente haben, die Leute digital durchschicken beim Verkehrsunfall. Ja, der schickt dir keine analoge Vollmacht mehr oder kommt vorbei und unterschreibt die, sondern der macht hier 5 Fotos, dann geht er zum Auto, macht da Foto von dem, Foto von dem und dann wird da werden Modelle wahrscheinlich sogar noch das Gutachten anhand der Fotos, weil die Kameras in 10 Jahren noch besser sind, die du im normalen Handy kaufen kannst. Also, du musst dir überlegen, wie gut die Kameras von vor 10 Jahren waren, wo du gesagt hast, oh, das ist aber pixelig und heute hast du 4K und 8K Handykameras. Ja, wo wirst du in 10 Jahren stehen? In 10 Jahren hast du 3D-Kameras, die Tiefensensoren haben und die ohne Probleme alles ausmessen können, Höhe, Tiefe, Breite, gar kein Problem. Das wird in 10 Jahren der Fall sein. Also die technischen Möglichkeiten, die Geschwindigkeit, mit der man Daten verarbeitet, das wird sich massiv verändern. Und das Dritte ist, wo brauche ich einen Anwalt? Und da bin ich vollkommen bei dir, Ben. Ich werde, also da kann ich dir sogar widersprechen. Es wird nicht die Mittelmäßigen rausfegen, sondern es wird die standardisierten Aufgaben rausfegen. Also in 10 Jahren brauchst du keinen Anwalt mehr, um deinen Mietvertrag prüfen zu lassen, weil du reverse-mäßig, du gibst den Mietvertrag rein, der sagt, geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht. So, innerhalb von Sekunden, aus der Fülle der Informationen wird er sagen, der Mietvertrag ist gut, schlecht, mittel, der ist mieterlastig, der ist vermieterlastig, der ist unwirksam in dem, das wird er in Sekunden rausfinden. Flightride macht es ja schon vor. Du brauchst keinen Anwalt mehr, um irgendwelche standardisierten Ansprüche durchzusetzen. Prüfe meine Nebenkostenabrechnung. Hier sind die Belege. In Sekunden. Es wird alles so sein. Es wird aber eine Kombination geben aus dem, was du sagst, diese empathischen Bereiche und dem juristischen Sachverstand. Ein PC wird dir vielleicht mit einer perfekten Datenbank das perfekte Ergebnis in juristischer Natur ausspucken. Das ist aber nicht zwingend das perfekte Ergebnis für die beteiligten Parteien. Denn es streiten Menschen und nicht Sachverhalte. Und wenn Menschen streiten, haben sie menschliche Probleme. Sie haben menschliche Bedürfnisse, sie haben menschliche Ängste, sie haben menschliche Wünsche. Und die gilt es ja auch zu moderieren. Also es geht ja nicht darum, dass du nur sagst, pass auf, ich habe das beste Produkt für dich, sondern dass man eben sagt, ich habe für euch beide eine Lösung, mit der ihr leben könnt. Die ist vielleicht nicht für beide hundertprozentig perfekt und sie ist auch nicht die perfekte objektiv bewertet. Aber subjektiv aus eurer Warte ist das Beste, was wir heute rausholen können. Wie geht ein Vergleich? Naja, also wenn ich einen PC habe, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich streite mich um 10.000 Euro. Und dann gibt es da ein paar Punkte, da ein paar Punkte, da ein paar Punkte. Dann kann ich den ganzen Sachverhalt eintippen in diesen PC. Und er rechnet dir mit hohen Wahrscheinlichkeiten 7.723,45 Euro als Schadensposition. Und auf dem Weg dorthin hat der eine den anderen noch irgendwie beleidigt. Naja, da wird schon wieder weicher. Was ist jetzt eine Beleidigung wert? Ne? Also sage ich jetzt zu einem Arschloch, er ist ein Arschloch. Oder sage ich halt zu einem kleinen Kind, ist es ein Arschloch und so. Also es gibt halt da wieder Probleme. Und wo ich hin will, ist dieses Empathische. Du willst dir nicht von dem PC sagen lassen, wo du rauskommst. Du willst einen Menschen in Fleisch und Blut haben, dem du dein Anliegen antragen kannst, der dir zuhört, der dir empathisch gegenüber sitzt und sagt, ja, das verstehe ich. Das ist ein Problem. Ein Bekannter von mir, der ist Richter, ein sehr guter Richter, by the way, mal so gesagt, der hat gesagt, ich verstehe dich. Also es ging um eine Körperverletzung, da hat einer im anderen eine gezwiebelt, weil der irgendwie seine Freundin angegraben hat. Und dann sagte der als Richter folgenden Satz. Und ich fand, das ist genau das, was der PC nie kann. Er sagt, pass auf, ich verstehe dich. Ich hätte ihm vielleicht auch eine auf die Fresse gehauen. Aber das darfst du halt nicht machen und deshalb muss ich dich heute verurteilen. So, der bringt mich nicht nur das Problem raus, weil der PC sagt, Körperverletzung, strafbar, 3 Monate. Einfach als Beispiel.
Ja.
Der Mensch, der da oben sitzt, bringt dir ein Verständnis entgegen, eine Empathie, eine Austausch, eine Interaktion, die du in dieser konkreten Situation willst. Ja, jetzt gehe ich mal ins andere Extrem. du glaubst doch nicht, dass zum Beispiel das Opfer einer Gewaltstraftat, stellen wir uns mal ein Vergewaltigungsopfer vor, dass die einer Computermaske eingibt. Übrigens, also der hat Folgendes mit mir gemacht und jetzt, liebes ChatGPT, sag mir, was sind meine potenziellen Schmerzensgeldansprüche? That ain't gonna happen. Das passiert nicht, weil da braucht der jemanden, der empathisch einfühlsam auf ihn zugeht. Und diese Juristenbereiche, dieses Menschliche am Juristen sein, das wird bleiben. Und der schlaue Anwalt kombiniert beides. Die Automatismen im Hintergrund und vorne ist der menschliche Anwalt. Ich bin dein Problemlöser. Komm zu mir, erklär mir dein Problem. Ich gebe dir die Lösung und bring das für dich auf den Weg. Das ist der Jurist der Zukunft.
Stimme ich dir 100% zu, auch wenn ich mich jetzt nicht so super viel mit der Juristerei auskenne, aber ich sehe es eigentlich in jedem Beruf, dass das Menschliche immer, immer stärker in den Vordergrund rückt. Und deswegen kann ich dir in dem Punkt in fast allem zustimmen, auch wenn ich mir, also ich denke mir manchmal so in Deutschland, ist es richtig, dass wir jetzt digitale Unterschriften verboten haben? Ist das richtig?
Das ist so nicht ganz richtig. Also wir haben natürlich, also in Deutschland funktioniert alles immer folgendermaßen. Du musst dir vorstellen, also Österreich, Maut, da machen wir Bickerl. So. Und in der Schweiz, da machen wir auch so ein Klebeding hin. Und in Deutschland haben wir ein satellitengestütztes System mit 27 Millionen Brücken, das wir dann drüber bauen. So. Und so ist es bei allem anderen auch. Wir können nicht einfach irgendwie was digital unterschreiben. Wo kämen wir denn da hin? Ja. Du brauchst gefälligst nochmal eine qualifizierte Signatur, die du bei irgendeiner Behörde in einem furchtbar komplizierten Prozess mit deinem digitalen Ausweis optimalerweise, aber wahrscheinlich musst du hingehen und musst dich persönlich identifizieren, beantragen kannst, um sie dann mit Endgeräten, die nicht mit deinem Handy kompatibel sind, wo du wieder ein extra Gerät brauchst, umzusetzen. So, Digitalisierung in Deutschland ist ganz offen gesagt in der öffentlichen Hand das so ziemlich Letzte, was man irgendjemand wünschen möchte. Das ist unfassbar schlecht und da können die beteiligten Personen noch gar nicht was dafür, weil wir sind ja in der EU und jeden Scheiß müssen wir ausschreiben. Wir müssen alles ausschreiben und wir müssen hergehen und müssen die blödesten Angebote einziehen. Wir können, also nur, dass wir mal das Ganze verstehen, wenn du jetzt eine Behörde bist und sagst, pass auf, ich brauche einen richtig guten Experten, dann kostet der einfach als Beispiel 250.000 Euro, was so einer auch problemlos wert ist. Ja, das können wir aber nicht, weil das Budget ist nur 70.000 Euro. Dann stellen wir einen ein, der keine Ahnung hat, der schreibt dann aus für 5 Millionen Euro, dann kommt einer und sagt, oh geil, ich habe die 7 Fehler der Ausschreibung gefunden, das kostet euch am Schluss 7 Millionen Euro. Ja, wie viele Leute für 250.000 Euro, die sich wirklich damit auskennen, hätten wir jetzt dafür einstellen können? Und das ist das Hauptproblem, das wir in der Digitalisierung haben. Wir wollen gar nicht digitalisiert werden. Jetzt kann man auf die Ebene gehen und kann das sagen, also das ist ja durchaus auch in der politischen Diskussion teilweise auch angeklungen, dass Leute, okay, was passiert denn, wenn wir die komplette Verwaltung digitalisieren? Dann haben wir wieder 500.000 Arbeitslose mehr. Die schmeißen alle raus. Also ich brauche ja die Leute für die Anträge nicht. Wenn vorne, wenn ich oben füttere, kommt unten das Ergebnis raus. Also ein Ausweis zu beantragen, da brauche ich keine Mitarbeiter für. Überhaupt nicht. Das online mit deinem alten Ausweis draufhalten, der ist abgelaufen, braucht einen neuen Ausweis, automatisch an die Bundesdruckerei, tüte das ein, schickt es dir zu.
Absolut.
Dann brauche ich keinen Ausweis.
Das ist ja kein Mitarbeiter. Bei der Bank ist es ja genauso. Ich habe mich jetzt neulich bei der Kontobank, habe ich mich einfach in einen Bankaccount gemacht. Innerhalb von 5 Minuten war das Ganze erledigt. Ich war nicht vor Ort. Die haben auch gar keine Filiale, so eine Online-Bank. Die machen das mit ID Now. Kurzer Check. Ah, okay, Personalausweis oder bei mir was Reisepass. Einmal kippen, gucken. Okay, fertig. Bankkonto wurde eröffnet.
Dann hat mich jemand angerufen. Auf der anderen Seite? Bitte? Da saß noch ein Mensch. Da saß noch ein Mensch,
den du Ausweis gezeigt hast. Da saß ein Mensch, das stimmt. Aber das wird in Zukunft mit Sicherheit auch von der Maschine gemacht werden können, so bestimmte Sachen. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Deswegen würde mich mal interessieren, wo glaubst du denn, sind wir in der Verwaltung in 10 Jahren? Weil, dass die Wirtschaft digital ist, okay, geschenkt, gehe ich total mit. Aber bei der Verwaltung bin ich mir so unsicher, weil die müsste ja dafür sorgen, dass sie sich selber durch digitale Prozesse abschafft. Also wenn die Verwaltung
sich zu digitalisieren... Das müssen sie, ja und nein. Also das ist das große Thema. Die alle haben ja immer Angst, durch die Digitalisierung fällt der Arbeitsplatz weg. Das ist per se nicht richtig. Er verlagert sich nur. Natürlich brauche ich dann keinen mehr, der als human Digitalwandler irgendwo noch da sitzt und das Ganze eintippt, was der mir sagt. Das brauche ich nicht mehr. Aber die öffentliche Hand ist ja an vielerlei Stellen sowieso unterbesetzt. Es gibt ja so viele andere Jobs, die ich nach wie vor brauche in der Verwaltung, wo wir sagen, da sind wir hinterher. Ich gebe dir ein Beispiel. Was haben wir denn, während wir Corona hatten, von allen Behörden abgezogen? Mitarbeiter. Die saßen plötzlich am Telefon. Also beim Finanzamt saß keiner mehr, bei der Bundeswehr saß keiner mehr. Die haben sogar von gesetzlichen Krankenversicherungen die Leute abgegrast und gesagt, ihr müsst jetzt hierher kommen. So. Das heißt, Bedarf haben wir schon. Und wo haben wir denn Bedarf? Naja, wir haben Bedarf natürlich in Betreuungsdienstleistungen, in individualisierten Betreuungsdienstleistungen. Da sind wir wieder ein Empathiefaktor. Jetzt könnten wir ja böse sein und sagen, jetzt hat der Typ beim Arbeitsamt plötzlich Zeit, sich mal eine Stunde meine Geschichte anzuhören, weil er einfach nichts anderes zu tun hat.
Ja.
Und mir auf einer empathischen Ebene entgegenzukommen und sich wirklich Zeit für mich und mein Problem zu nehmen. Und jetzt spielen wir das mal utopisch durch. Was passiert denn, wenn mir als Langzeitarbeitsloser mal einer eine Stunde zuhört?
Ja, großartig.
Reinhört, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was will ich machen, warum will ich das machen, warum will ich das nicht? Und was dann als Vorschlag kommt, wenn der auf der anderen Seite dann nicht 5 Minuten Zeit hat, den weiter zu vermitteln, sondern wirklich sich hinhocken kann und sagen, okay, wo kriege ich den unter? Wer könnte da Interesse haben? Wen kenne ich? Und sich 5 Stunden pro Woche mit anderen Leuten austauscht. Übrigens, das könnte man machen. So, jetzt stell dir mal diese utopische Arbeitsmarktpolitik vor.
Geil. Ja, das ist nicht das, was wir uns von der Verwaltung alle wünschen würden, denn die Verwaltung ist ja ihrer Natur nach für den Bürger da, ne, so wäre das nicht das, was wir jetzt wünschen würden von der Verwaltung? Genau,
stell dir mal vor, wenn du die ganzen standardisierten Scheißsachen rausholst, also ein Auto anmelden, wieso muss ich da irgendwo hin? Ja, also vollkommener Quatsch, also dass mir irgendeiner die Schilder dann zugeklebt zuschickt, verstehe ich sogar noch, aber ich verstehe es nicht. Ich kann mich identifizieren, ich kann mein SEPA-Mandat online ausfüllen, ich kann alle Belege einreichen. Warum muss ich da hinwatscheln? Jetzt sagt er, ja, aber man muss ja kontrollieren mit den Unterlagen. Ja, selbst wenn, also die Unterlagen kann ich ja auch jemandem zur Verifikation übersenden und wieder zurückbekommen. Oder ich muss halt digitale Merkmale in ein digitales Fahrzeugbrief machen. Das ist immer bei Blockchain-Fahrzeugbriefen, wo man einfach sagt, okay, das Ganze ist jetzt halt in der Blockchain hinterlegt, wem diese Karre gehört, funktioniert super einfach. So, das heißt, ich muss nicht sagen, passt auf, ihr rationalisiert euch alle weg. Man kann den Leuten aktiv die Angst vor der Digitalisierung nehmen, indem ich einfach ganz aktiv sage, ihr macht nur anderen Jobs. Ihr macht vielleicht sogar den gleichen Job, aber mit viel mehr Zeit und viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Und das ist doch eigentlich eine geile Vorstellung. Wenn du jetzt irgendwo da bist und hast so einen Job, wo du dich tatsächlich mit Menschen befassen musst und bist jetzt dran und musst nicht im 2-Minuten-Takt die Scheiße abarbeiten,
sondern
musst dir Zeit nehmen. Weil du sagst, hey, ich habe Zeit. Ja. Was ist denn dein Thema? Und jetzt stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du als Bürger mit Migrationshintergrund, als Bürger mit Behinderung, als Bürger mit Sprachproblemen, einfach, oder als du bist neu in der Stadt und du kommst jetzt hier rein und der kommt erstmal her. Cool, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ah, du möchtest dich melden. Okay. Also, dann schauen wir mal gemeinsam, wo bist du? Ach, schönes Wohngebiet. Toll, da hast du schon den Kindergarten ausprobiert. Kennst du das schon? So, ganz anderes Miteinander.
Das wäre richtig geil.
Weil man Zeit hat. Mhm. Ja? Und weil man nicht gestresst ist und weil man nicht scheiß in die Arbeit geht und scheiße, dann bist du ja wahrscheinlich bei dem Thema, was du hast. Denn die Arbeit, die Arbeitslast, der Output, der menschliche Output, der wird gleich bleiben. Also das, aber der Spaß an der Arbeit, weil diese ganzen Routineaufgaben wegfallen, das wird signifikant steigen. Und das sehe ich bei der Juristerei, das sehe ich bei der Verwaltung, das sehe ich bei der Justiz. Die Richter sagen auch, ja, wenn ich das jetzt da einführe, ist doch geil, wenn du schon mal von einem den Sachverhalt aufbereitet bekommst, wo der einer sagt, okay, in 27 Fällen wurde das so entschieden. Und du als Richter sagst, okay, aber ich sehe das anders oder ich diskutiere das mal mit denen oder finde für die einfach die Lösung im Sinne auf dieser empathischen Ebene. Nehmen wir zum Beispiel das Arbeitsrecht. Wie viele Fälle im Arbeitsrecht werden durch Vergleich geschlossen? Der weit überwiegende Teil. Ja, wenn ich das noch weiter aufbereite, wenn ich weiter bessere Hinweise, frühzeitige Hinweise erteilen kann, wie gut wären diese Verfahren? Also ein Verfahren, wo der Richter Zeit hat, ist doch ein geiles Verfahren. Da ist jemand, der entscheidet am Schluss über meinen Sachverhalt und der muss mit seiner menschlichen Birne dahin halten. Aber auf dem Weg dorthin hat er viel mehr Zeit, weil ihm zum Beispiel die 300 Seiten von einer KI zusammengefasst werden. Ja. Was ist die Quintessenz? Wo sind die 5 Punkte, wo sie Probleme haben?
Ja.
Und dann gehst du in die Verhandlung rein und sagst, ich habe 5 Punkte. Lass uns mal über die 5 Punkte sprechen. Und da sehe ich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Wir müssen auch sehen, wir laufen in die Babyboomer-Jahre rein. Wir werden in den nächsten 10 Jahren eine massive Disruption auf dem Arbeitsmarkt erleben, weil die ganzen Babyboomer in Rente gehen.
Ja.
Das heißt, wir haben da 3 große Themen. Das ganze Wissen geht vom Arbeitsmarkt weg, was katastrophal ist.
Ja.
Also, wenn jemand 50 Jahre lang etwas gemacht hat, dann kann der das verdammt nochmal richtig gut, auch wenn der jetzt über 60 ist.
Ja.
Und so einen müsste man eigentlich, das sind so alles Prozesse, wie man sagen kann, was kann die Digitalisierung bringen? Bring doch 5 Jahre, wo du sagst, du musst die letzten 5 Jahre deines Arbeitslebens musst du nicht mehr arbeiten. Die letzten 5 Jahre deines Arbeitslebens bringst du Neuen in deinem Beruf bei, was du die letzten 45 Jahre schon gelernt hast.
Und jetzt sind wir im Thema Bildungssystem.
Da habe ich auch eine ganz, ganz interessante Frage noch an den Ben. Zunächst mal, du beschäftigst dich ja auch viel mit der Arbeitswelt der Zukunft, ja. Und wir Menschen, wir haben ja oft das Problem, dass wir so ein bisschen veränderungsstarr sind, ja.
Ein bisschen
Wie können wir, ein bisschen ist gut, genau. So ein bisschen gelinde ausgedrückt. wie können wir denn da künftig so ein bisschen auf die Leute einwirken? Oder was können wir nicht einwirken, was können wir tun, um auch die Leute, grundsätzlich die Menschen für diese Veränderung auch zu öffnen, auch gerade zum Beispiel, ja, die Juristerei ist ja auch eine sehr starre Branche, das ist sehr viel, sehr... Leicht
traditionell,
ganz leicht traditionell, genau. Wie können wir denn da, Ben, wie können wir denn da so ein bisschen auf die Menschen einwirken, dass man da so ein bisschen in die Veränderung kommt? Wie kriegt also man das hin?
Ich glaube mal, unter uns dreien ist es relativ eindeutig, dass wir sagen, Veränderungen sind prinzipiell notwendig, um voranzukommen. Und ich glaube, wenn man versteht, dass wenn man durch diesen Veränderungsprozess, der nicht angenehm ist, kein Veränderungsprozess ist richtig, ist total toll und spannend, nur spannend, sondern es hat auch immer damit zu tun, dass man erstmal durch so ein Tal der Unverständnis geht. Am Anfang einer Veränderung ist immer eigentlich erstmal, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Und dann gehe ich aber aus diesem Tal Schritt für Schritt für Schritt raus und bin am Ende schlauer als vorher oder ich bin besser als vorher oder produktiver als vorher. Und wenn wir verstehen, dass jede Veränderung, die wir mit einem gewissen Hintergrund und Sinn tun, dass wir danach besser oder schlauer oder produktiver oder was auch immer, aber insgesamt besser als vorher sind, dann wird die Veränderung auf einmal spannend. Und ich glaube, wir drei sind relativ aufgeschlossen gegenüber der Zukunft.
Absolut.
Wenn ich die Kultusminister von NRW fragen würde, welche Veränderungen sie gerne in Schule machen wollen würden, dann haben die ganz, ganz großartige Ideen. Und wenn ich dann meinen Vater, der stellvertretender Schulleiter ist, frage, was der für Veränderungen gerne machen würde, hat der auch ganz, ganz großartige Ideen. Und dann frage ich meine Mutter, die ist Lehrerin und dann, die hat auch gute Ideen und dann Schüler, die haben auch gute Ideen und alle haben großartige Ideen für Veränderungen, bis zu dem Punkt, wo es dann richtig losgeht. Und wenn wir diesen Punkt so ein bisschen, ich sag mal, überspringen, indem wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt eine Idee und probieren es sofort aus. Dieses just do it, nicht so lange drüber nachdenken, nicht so diese ganzen tollen Ideen kaputt denken. Einfach mal ausprobieren und dann scheitern, Fehler machen, aus den Fehlern lernen, weitermachen. Das ist im New Work, also ich beschäftige mich ja viel mit New Work, ist es eine ganz essentielle Weisheit, wenn man so will. Viele Fehler machen, viel daraus lernen und dann wird auch Veränderung irgendwann Spaß machen, weil man merkt, okay, ich mache viele Fehler bei Veränderung, aber daraus resultiert eben auch ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
Aber da bist du genau in dem Bereich, wo du natürlich das Konfliktpotenzial auch bei der Juristerei siehst. Die Juristerei ist ja
genau
per se darauf angelegt, keinen Fehler zu machen.
Ja.
Die Juristerei hinterdenkt oder durchdenkt alles und denkt alles auch bis zum Tode durch. Und das ist natürlich ein Problemfeld. Also du erwartest von Menschen, die den ganzen Tag nach links laufen, lauf doch einfach mal nach rechts. So, und das ist, du bist ja vollkommen richtig. Also ich sage ja nicht, dass das, was du sagst, falsch ist.
Ja.
Du siehst bloß, wo der Konflikt auch ist. Und jetzt kann man es natürlich tradiert nennen, was die Juristen machen. Man kann es aber auch bewährt nennen. Ne? Also die Prozesse, absolut, die da sind. Wir haben teilweise römisches Recht noch. Das hat vor 2000 Jahren funktioniert. Das funktioniert heute komischerweise immer noch. Das wird vielleicht in 2000 Jahren auch noch funktionieren. Das heißt, es ist nicht alles, was alt ist, ist per se schlecht, das habe ich auch eingangs schon gesagt, sondern man kann durchaus sagen, es gibt bewährte Elemente, die auch bewahrt werden sollen und die auch bewahrenswert sind. Und daneben gibt es natürlich Sachen, das musst du ausprobieren. Und schwierig ist natürlich, ich sehe das immer bei meinen Digitalisierungen, die kommen immer an und sagen, ja, wir würden gerne digitaler werden. Dann sagst du, ja gut, also die ersten Prozesse sind relativ einfach, du brauchst das, das, das und das. Okay, dann ist erstmal eine Geldfrage. Geldfrage ist gar nicht so sehr das Problem, das kriegen die meisten noch irgendwie auf die Kette. Und dann heißt es dann plötzlich, wie ab morgen machen wir was? Ja, morgen wird das nicht mehr eingeheftet, ab morgen wird das eingescannt und geschreddert.
Ja, yes. Und dann brauchst du, und da brauchst du einen Change Manager. Und ich glaube, Moritz, du bist ja unter anderem jemand, der genau das auch macht, dieses Change Management, dass man mit den Menschen auf empathische Art und Weise redet, dass man die begleitet, dass man während, wenn vielleicht jemand noch dann doch nochmal was einheftet oder dann vielleicht doch nochmal die alten Wege geht oder sich dagegen wehrt, dass man mit dem ins Gespräch geht, dass man mit dem redet. Und das ist ein richtig anstrengender Job, den man dann hat. Aber schlussendlich kann man, glaube ich, dafür sorgen, dass es allen Menschen schlussendlich dann besser geht. Und deswegen finde ich persönlich diesen Job so toll, dass man eben wirklich Menschen in Firmen helfen kann, einen besseren oder mehr Spaß bei der Arbeit zu haben. Und sowas in der Richtung machst du ja im Prinzip auch.
Und das hat die Digitalisierung, bringt das ja auch mit. Das muss man ja sagen. Also wenn die Leute, wenn die dann digitalisiert sind, ach, das kann ich damit machen. Ja. Oh, das geht ja viel einfacher. Mensch, das spart mir jeden Tag Arbeit. Ja, das habe ich ja vorher gesagt. Das kannst, aber das ist immer beim Thema. Du kannst das den Leuten 10-mal vorher sagen. Das wird viel einfacher. Ja. Das muss der dann sehen. Und dann bist du genau bei diesem Effekt. Oh, jetzt geht's bergauf. Richtig. Jetzt bin ich durch das Tal der Tränen geschritten. Ja. Und jetzt plötzlich arbeiten die wunderbar, freudig vor sie hin. Und ein Jahr später denken sie sich, wie ging das eigentlich vorher?
Ja, genau. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote. Ich komme sofort zum Schluss, weil wir sind ja auch schon fast bei einer Stunde, wie ich gesagt
habe. Alles gut. Gar kein Problem.
Ich hatte jetzt vor 2 Tagen hatte ich einen Workshop zum Thema HubSpot. Das ist so ein Kundenmanagement-Tool, womit ich und viele meiner Kunden arbeiten. Und da sollte ich denen erklären, was die Vorteile von HubSpot sind. Dann habe ich denen gezeigt, dass wenn sie eine E-Mail senden, dass sie dann sehen können, wann der Mensch, der die E-Mail bekommen hat, sie liest. Dass sie dann sofort anrufen können und die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Deal oder was auch immer entsteht für das Vertriebsteam, immens hoch ist. Und diesen einen kleinen, das ist nur eins von 1000 Features, aber das war das Entscheidende, weswegen sie dann gesagt haben, boah, das will ich ausprobieren, das will ich jetzt nutzen. Und das hat schlussendlich dafür gesorgt, dass man angefangen hat, das ganze Ding auszuprobieren. Und auf einmal war, ah, das kann ja noch das und das kann ja noch das, das kann auch das. Das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es muss dieser Funke entstehen, diese Leidenschaft dafür, es einfach mal zu probieren. Egal, ob man es richtig macht, ob man es falsch macht, völlig egal. Ich sage nicht, dass man bewährte Prozesse komplett verändern muss. Aber man kann bewährte Prozesse optimieren. Und bei der Optimierung, zum Beispiel durch digitale Methoden, dann kann auch was schiefgehen. Aber ich finde, da muss man entsprechend lernen, mit Fehlern umzugehen. Und ich glaube, dass es auch in der Juristerei durchaus gut klappt. Und außerdem ist es jetzt auch nicht so super schlimm, wenn jemand was per Papier einheftet, anstatt zu schreddern.
Überhaupt nicht. Das, was ich auch immer sage, ist, fang mit den kleinen Schritten an. Ja, und ich meine, das Wesentliche an einer digitalen Kanzlei ist für mich eine digitale Akte. So, ja. Die meisten Leute sind immer ganz überrascht. Ich habe es ja auch bei vielen meiner Inhalte schon gesagt. Wie wenig brauchst du eigentlich? Ich meine, du hast eh schon einen PC. Also es gibt keine Anwaltskanzlei ohne PC. Das ist einfach undenkbar. Du hast einen Scanner. Du kannst jetzt ganz überlegen, brauchst du einen Server, da machst du alles auf einem PC. Aber selbst wenn du sagst, ich habe einen PC und einen Scanner, ja, was fehlt mir denn dann zur digitalen Akte? Ja, nur noch eine Struktur und die Arbeitszeit. Mehr brauche ich nicht, dann habe ich schon eine digitale Akte. Das heißt, die Hürden, die Schwellen, dorthin zu kommen, die sind relativ gering. Was den Leuten fehlt, ist eine Struktur, da bin ich bei dir. Ein Change Manager, du brauchst jemanden, der sich damit auskennt, der das macht, aber das machst du bei allen anderen Bereichen auch. Ich meine, wir Juristen bilden uns andauernd fort, wir hören anderen Leuten zu, die Dinge besser können als wir. Und dann sagen wir, okay, cool, du hast mir jetzt weitergebracht. Ja? Und das ist ja einfach im Prinzip das Thema auch der Digitalisierung. Markus, du hast es eingangs gesagt, ich helfe ja nicht nur jungen Anwälten, sich zu digitalisieren, ich helfe ja insbesondere auch älteren Kollegen, sich zu digitalisieren, weil die haben ein ganz anderes Problem. Die finden nämlich für eine analoge Kanzlei keinen Mitarbeiter, weil keiner hat Bock, da 5 Tage in die Woche in die Kanzlei zu kommen. Absolut. Wenn die Strukturen veraltet sind, dann gehe ich da nicht hin, weil ich habe kein Homeoffice, ich kann nicht unterwegs arbeiten, das Ganze ist antiquiert, das dauert ewig lange. Die finden keinen Nachfolger. Und das finden sie auch vollkommen zu Recht nicht, weil niemand, das macht überhaupt keinen Spaß, so zu arbeiten. Und die gute Nachricht ist für die, die können beides haben. Die können die letzten 5 Jahre ihres Kanzleilebens weiterhin die Papierakten führen und können parallel ohne große Probleme eine neue digitale Kanzlei haben, die sie dann jemandem mit auf den Weg geben können, die sie vielleicht auch gegen teuer Geld verkaufen können. Und was ist es denn? Also eine Kanzlei, die analog ist, ist in 5 bis 10 Jahren nichts mehr wert. Ja. Die ist einfach tot. Ja? Niemand wird die kaufen. Ja, weil Mandantenstand ist jetzt auch anders als der Steuerberater nicht so übergehen. Wenn du jetzt mal sagst, ich investiere 15.000 Euro in die Digitalisierung, was gemessen am Umsatz von einer normalen Anwaltskanzlei nicht viel Geld ist, also die Firmenfahrzeuge vom Chef kosten mehr im Jahr.
Absolut. Also
ja, ja.
Beispielsweise
also locker.
Ja,
locker. Ja, absolut. Und wenn du jetzt hergehst und nimmst 15.000 Euro in die Hand und davon sind 10 für den Change Manager und 5 für die Hardware, weil mehr brauchst du auch nicht. Wir reden hier nicht von einem 100-Mann-Unternehmen, wir reden von einer 10-15-Mann-Kanzlei, einer 20-Manns-Kanzlei. Der Server, den ich dir zusammenbaue, kostet keine 3.000 Euro. Und der ist leistungsstark, der virtualisiert alles, ist alles super. So, dann hast du noch 12.000 Euro für Schulung und allem drum und dran. Und wenn du dann noch hergehst und diese ganzen Prozesse auch noch strukturiert machst, wie ich es jetzt bei mir mache, Onboarding-Prozess, neue Mitarbeiter schauen sich die Videos an, einen Tag lang 8 Stunden, wissen genau, wie der Ablauf ist. Und du musst ja mal sehen, also ein Mitarbeiter zahle ich 8 Stunden, damit er einem anderen Mitarbeiter 8 Stunden lang dasselbe erklärt. Aber dann vergisst er die Hälfte wieder. Und wenn der andere was nicht mehr weiß, dann fragt er den ja wieder, anstatt das Video anzuschauen. Das heißt, wenn die Unternehmen mal realistisch ihre digitalen Onboarding-Prozesse, ihre analogen Onboarding-Prozesse bewerten würden, würden alle plötzlich digital onboarden. Weil sie sagen, oh krass. So, und das ist ja bei jetzt reden wir halt davon, dass vielleicht mal eine Sekretärin im Halbjahr neu kommt. Rechne das mal hoch auf mittlere Unternehmen mit 50 bis 100 Mann.
Ja,
da kommt neuer, da kommt neuer dazu. Wenn ich eine Onboarding-Struktur habe, die digital ist, wo ich dem sogar sagen kann, du, pass auf, wenn du Bock hast, kannst du das Wochenende vorher, ich gebe dir einen Bonus, wenn du das Wochenende vorher anschaust, kriegst du schon mal einen Gehaltsbonus. Ja. Aber du startest am Montag an deinem ersten Arbeitstag, weil du schon mal die 10 Stunden Videos angeschaut hast. Ja. Das wäre mir doch immer irgendein Bonus von 250, 300 Euro wert, weil der hat sich die Scheiße angeschaut, was ich nachprüfen kann. Und er startet am Montag nicht und fängt den Leuten an, irgendwelche Löcher im Bauch zu reden, zu fragen und hält die auch noch von der Arbeit ab. Ja. Also Digitalisierung wird extrem viele Auswirkungen haben. Und da sind wir wieder bei der KI. Dass die KI Videos bastelt, Onboarding-Videos bastelt, dass die da dich an Prozesse, die standardisiert sind oder die üblich sind, heranführt, wie selbstverständlich. Natürlich wirst du in 10 Jahren einem digitalen Video zuhören, wie funktioniert das. So wie du jetzt natürlich auch schon oben schaust im Flieger. So mache ich das Ganze auf und zu. Ja? Das wird in allen Bereichen gang und gäbe werden. Und auch die KI-Modelle werden viel besser werden. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was haben wir früher mit Lara Croft gespielt vor 20 Jahren? Schau mal, wie in 10 Jahren, nicht nur mit Raytracing-Technologie, wenn man sich anschaut, wie viel besser die ganze Qualität wird. Wir werden KI-Modelle haben, die wirst du gar nicht mehr unterscheiden können. Da erklärt dir Barack Obama, wie du jetzt hier in dem Unternehmen die E-Mail schreibst. Wenn du willst, erklärt dir Barack Obama das.
Das geht schon. Das ist irre. Irgendwann kann man sich dann den Avatar aussuchen und sagt, okay, heute möchte ich gerne von, weiß ich nicht, Merkel unterrichtet werden oder so.
Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber
du weißt, was du meinst. Jetzt auch nicht, aber gut.
Nee, aber du würdest dir zumindest langsam und sehr empathisch erklären.
Das ist
super. Das wäre schon super. Sehr gut, ja.
Und es ist immer im Hintergrund, wir schaffen das.
Nein. Ja, natürlich. Was ein sehr guter Slogan für einen Onboarding-Prozess ist.
Absolut.
Also, das muss man immer positiv sehen. Aber wie gesagt, aller Spaß beiseite. Ich glaube, in 10 Jahren wird die Technik unaffinen Menschen einfach vom Hof fegen.
Ja.
Es wird aber auch die Generation nachkommen. Also die in 10 Jahren in verantwortungsvoller Position stehen, das ist ja schon eine digitale Generation. Also während meine Eltern natürlich massive Probleme haben, einen Drucker zu bedienen und da nicht Digital Natives sind, werden die in 10 Jahren auf den Anwaltsmarkt kommen, die dann 3, 4, 5 Jahre auf dem Markt sind, das sind ja Leute, die nie was anderes kennengelernt haben als digital. Und natürlich, du bist mit 22, du hast nie was anderes kennengelernt. Ja. Deine Welt war immer digital. Richtig. Ja, du hattest keinen Walkman, wo du noch was zurückgedreht hast. Du hast halt einfach gespult. Ne? Also zurück. So. Und solche Sachen, die werden natürlich auch ganz anders mit den digitalen Anforderungen umgehen, auch den Rahmenbedingungen umgehen. Und die werden auch gar keine Probleme haben zu akzeptieren, dass ein Mandatsvertrag digital ist. Die haben auch keine Probleme, das zu akzeptieren, dass man den Anwalt nicht persönlich sehen muss. Das werden die nicht als Problem haben, weil die buchen ihren Urlaub für 5.000 Euro online, also buchen sie auch für 500 Euro den Anwalt, der den Mietvertrag macht online, ohne mit der Wimper zu zucken. Die werden natürlich, es wird diese Rahmenbereiche in diesen maximal empathischen Bereichen wieder geben, da bin ich bei dir, Markus, den Notar willst du haben, der dir erklärt, wie der im Ehevertrag funktioniert, das Gewaltopfer will natürlich einen Ansprechpartner haben und das ist das Einzige, was zum Beispiel auch beim Verkehrsunfall noch bleiben wird. Der will einen haben, dem er jetzt diesen Schock erzählen kann und der ihm zurückerzählt, alles wird gut, ich kümmere mich drum, dein Auto wird gut, alles wird gut. So, das wird bleiben, aber die komplette
andere Regulierung. Es wird ja immer auch jemand geben, der dann so ein bisschen gerade auch im vertraglichen Bereich, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, so ein bisschen auf den Einzelfall auch schaut, weil die KI kann jetzt nicht wissen, welche Einzelheiten gibt es jetzt beispielsweise bei mir und bei meiner Freundin, die jetzt irgendwie noch zu beachten sind, wo jetzt halt keine KI irgendwie Bescheid weiß. Ne?
Deine KI hat auch einen entscheidenden Faktor. Deine KI ist kein Mensch. Deine KI wohnt nicht selber mit jemandem zusammen und weiß, genau, dass einem auf den Zeiger geht, wenn der die Tür andauert offen stehen lässt. Nur als Beispiel. Ja?
So. Absolut.
Ja, ja. Aber das ist genau der Faktor. Und um da auch den Bogen zu schlagen, ich glaube, dass in dieser KI-Entwicklung extrem viel steckt. Und das bin ich vollkommen bei dir, am Anfang einer enormen Welle sind, die auf uns zukommt, die und wo wir in 10 Jahren uns denken, heuer, wie ging das vorher? Aber wir sind genauso auf dieser Menschlichkeitswelle. Das, was Zwischenmenschliches wertvoll macht, wird wieder mehr wertvoll werden, weil wir wieder Zeit haben. Wir werden mehr Zeit haben, weil viele Standardprozesse werden uns abgenommen werden in 10 Jahren. Und wir werden Zeit füreinander haben und wir werden sie auch brauchen. Wir werden sie wollen. Ja. Wir wollen, wenn wir den ganzen Tag mit mehr digitalen Geräten zu tun haben, wollen wir auch mehr mit Menschen zu tun haben. Also ich sehe es jetzt, vielleicht ging es halt auch so, es gibt jetzt die neuen Packstationen, jetzt die mit Bluetooth laufen, da muss man sein Handy davor halten und so weiter. So, das ist ein Prozess, der, also Pakete abgeben. Früher konntest du das nur in einer Postfiliale abgeben. Ja. Heute ist es komplett normal, einfach das Paket, wo du schön eingepackt hast, diese Packstation in die Hand zu drücken und zu sagen, verschick das mal, läuft schon irgendwie. So, diese Prozesse werden immer mehr werden.
Ja.
Ja? Essen abholen. Also wenn du heute schon Rewe nutzt, den Rewe-Abholservice benutzt,
ja, gut, bei mir ist der Supermarkt direkt gegenüber, aber wenn der nicht direkt
gegenüber genau. Aber genau. So, egal was es ist, Abholservice, solche Vorbereitungen, Dienstleistungen, das wird immer mehr automatisiert werden, da wirst du immer mehr mit PCs zu tun haben, du gibst deine schmutzige Wäsche nicht mehr bei einer Person ab, sondern du gibst sie bei einem PC ab und drückst dann ein Hemd zu waschen, ein Hemd zu bügeln oder was auch immer. So, das wird immer mehr digitaler werden. Und weil das immer mehr digitaler wird, fehlt an dieser Stelle die soziale Interaktion.
Ja.
Die du an anderer Stelle wieder haben willst. Du willst an anderer Stelle jetzt mit Leuten sprechen, weil wir alle nicht, wir wollen halt, wir sind halt menschliche Wesen, richtig, wir brauchen das. Also
wir gehen ja ein, wenn nicht. Und man, das merkt man ja auch, wenn man jetzt so sieht, die ganzen Leute, die jetzt wieder zurückkamen in die Büros nach den langen Lockdowns, die sagen, Mensch, ich bin so froh über die soziale Interaktion, die ich habe. Wenn ich auch manchmal im Homeoffice produktiver war, genieße ich es doch auch immer wieder mal im Büro mit einem Kollegen einen kurzen Plausch zu halten, einen kurzen Kaffee zu trinken, kurz Hallo zu sagen. Ne? Ja.
Genau, die Frage ist, du hast gerade gesagt, ob das Ganze, dass wir viel mehr Zeit haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir...
Haben wir die wirklich? Die Zeit?
Ja, in Zukunft auf jeden Fall.
Also, wir werden viel mehr Zeit haben.
Absolut. Absolut. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, normalerweise brauche ich so um die 10 Stunden für die Konzeption eines Marketing-Grundkonzepts. So roundabout 10 Stunden mit Marktrecherche und so weiter. Seitdem es ChatGPT gibt, brauche ich so 3, weil ich einfach viel mehr, es wird mir eine Gliederung vorgelegt, ich kann die ausfüllen, ich kann eine Marktrecherche machen, ich kann mir die größten Konkurrenten ausgeben, dann google ich nochmal, ich kann das Ganze mit Bing ChatGPT kombinieren, die mir dann nochmal viel, viel detaillierter die Quellen ausgibt. Und da spare ich mir 7 Stunden, die ich dann wiederum mehr Zeit mit meiner Freundin oder vielleicht mit einer Serie oder was auch immer oder mit anderen Kunden verbringen kann. Und jetzt die große Frage, die ich mir da stelle, was ist denn, wenn ich als Chef, vielleicht konservativ denkender Chef, nicht einfach sage, okay, cool, dass meine Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich auszutauschen, dass der menschliche Aspekt größer wird, sondern die können ja jetzt einfach mehr machen. Und auf einmal wird das Arbeitspensum immer höher. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich im Rahmen von New Work viel mit befasse. Wie kriege ich ein modern Leadership, also quasi eine moderne Führung hin, im Einklang mit künstlicher Intelligenz und mit dieser, ich sag mal, mehr Zeit, die wir haben. Weil ich erlebe es immer wieder, dass viele sagen, also gerade auch so Gründer, Startup-Gründer sagen, ja, mega, wir können jetzt so viele Prozesse schneller machen, dann machen einfach jetzt die gleichen Mitarbeiter viel mehr Arbeit und ich stelle einfach keine neuen ein.
Ja, das ist ein mega interessanter Aspekt, weil gerade in der Juristerei ist ja das Arbeitspensum, egal in welchen Bereichen, immer enorm hoch. Ja? Also von daher.
Aber da sind wir schon, also bei der Juristerei sehe ich gar nicht so das große Problem, weil die Richter, wenn sie weniger arbeiten, arbeiten sie weniger. Die fangen nicht an, mehr zu machen. Auch die Anwälte nicht. Also die meisten Anwälte arbeiten ja irgendwo auch frei. Also es gibt sehr, sehr viele Selbstständige und der hat halt dann 4 Stunden mehr Zeit. Die nimmt er sich auch.
Selbstständige, da reden wir nicht drüber.
Aber die Angestellten, also bei den angestellten Anwälten, da bin ich dabei, es wird sich du wirst eine neue Art von Arbeitsethik entwickeln müssen. Also das, was früher dieses Fleißgebundene war, du hast jetzt halt 100 Prozesse und du hast 100 Prozesse abgearbeitet, also warst du ein guter Mitarbeiter. Mhm. Das muss sich ändern, dass du sagst, ich habe nur jetzt hat er nur noch 50 Prozesse abgearbeitet, ja, aber die hat er genauso gut abgearbeitet, ja, deswegen kriegt er dasselbe Geld. Das Thema, was ich eher sehe, und das ist tatsächlich so eine Problematik, diese grundphilosophische Problematik ist, wo kommt das Geld her? Ganz einfach gesagt, wir haben natürlich eine Mehrwertgesellschaft. Also du hast Einzelprodukt A und Einzelprodukt B, du baust das zusammen. Es ist C und C ist Mehrwert als die Summe von A und B. Das ist der Mehrwert. Und diesen Mehrwert, den besteuern wir an mehrfacher Stelle. Wir haben sie im Rahmen der Umsatzsteuer. Früher war es eine echte Mehrwertsteuer, heute haben wir sie als Umsatzsteuer. Du besteuerst sie bei den Arbeitseinkommen. So. Und da ist das Problem. Wenn du weniger Arbeitnehmer brauchst, weil du sie einfach weniger brauchst, hast du weniger Steueraufkommen. Also musst du dir generell überlegen, wo kommt das Geld her für den Staat. Der muss funktionieren. Jetzt kann der Staat schlanker werden. Ja, braucht weniger Geld, kann man ausprobieren. Aber so Sachen wie Infrastruktur, eine Brücke kostet tendenziell in 10 Jahren mehr.
Ja.
Weil Handwerker, Produkte, Material, die kostet einfach mehr. Die ist auch nicht günstiger zu machen. Da kann ich 5 PCs hinstellen, die Brücke wird nicht günstiger deshalb. Ja? Also die Arbeitnehmer werden günstiger, aber die Brücke wird nicht günstiger. Die Brücke wird sogar teurer, weil wir nochmal 5 drüber geschaut haben.
Richtig.
Und da sehe ich ein ganz großes Thema. Da sind wir bei Sachen, wie kann KI, wenn sie die Arbeitswelt verändert, dann aber auch der Output besteuert werden, ja, oder wie kann das, was rauskommt, in irgendeiner Weise dann wieder einer Marktwirtschaft zugeführt werden? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, unabhängig von der Juristerei, unabhängig von allem, dem wir uns verschreiben müssen in diesen ganz modernen Gesellschaften. Ich meine, das ist in vielen Schwellenländern ist das überhaupt ist eine Utopie. Also die gehen morgens zur Arbeit und kommen abends wieder zurück. Also der wird sich nicht dafür interessieren. Weil wir haben halt jetzt diesen absoluten Luxus erreicht, dieses High-Level. Und da müssen wir uns tatsächlich überlegen, was können wir machen, um dann nach wie vor das, was wir haben, die Abgehängten, die wir immer noch haben werden. Es wird nicht jeder eine Arbeit haben.
Na klar.
Und für die müssen wir sorgen. Und für kranke Menschen müssen wir auch sorgen. Ja. Und für alte Menschen müssen wir auch sorgen. Ja. Und da, weil wir eine Solidargemeinschaft sind, brauchen wir Geld dafür. Wo kommt dieses Geld her? Weil wir haben, das ist auch so ein Problem der Babyboomer-Jahre. Also ich meine, seit man in der Schule ist, seit ich in der Schule war, seit den 80er Jahren, oh, da kommt so ein demografischer Wandel auf uns.
Ja, wissen tun wir es, ne?
Ja, ja, das wissen wir. Mit der Klimakrise wissen wir es, mit dem demografischen Wandel wissen wir es. Aber das ist ein Problem von der Zukunfts-Angie. Ja? Jetzt ist es aber ein Problem, was uns jetzt tatsächlich trifft. Weil jetzt haben wir diesen demografischen Wandel. Und der tritt jetzt die nächsten 10 Jahre ein.
Ja.
Und jetzt stehen wir dran. Und wir haben noch keine Lösung absolut dafür. Noch also keine gute.
Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass die Besteuerung von Arbeit nicht die sinnvollste ist. Weil wenn wir in Zukunft immer weniger also du sagtest ja vorhin, wir haben so eine Mehrwertsgesellschaft und da stimme ich dir auch prinzipiell erstmal zu, nur nicht als Angestellter. Als Angestellter hast du im Prinzip eine du wirst ja nach Zeit bezahlt.
Einfach die Arbeitszeit gegen Geld, ja.
Genau. Und wenn die Arbeitszeit jetzt weniger wird, dann bekomme ich als Arbeitnehmer, obwohl ich das Gleiche leiste, weniger Geld. Also muss ich jetzt mehr leisten, weil ja nicht der Mehrwert, sondern die Arbeitszeit bezahlt wird. Ja. Und da muss, finde ich, ein Wandel passieren. Wir müssen zu einer, wie du richtig gesagt hast, einer Mehrwertgesellschaft, die quasi den Wert einer Arbeit sozusagen bezahlt und nicht die reine Arbeitszeit, weil das ist ja total unattraktiv für Leute, die jetzt zum Beispiel wie ich oder wie du oder wie wir drei wahrscheinlich, die super viel mit digitalen Produkten arbeiten, die da ganz, ganz affin mit sind und sehr, sehr schnell arbeiten, dann aber, ich sag mal, relativ gering bezahlt werden, weil wir einfach viel zu schnell arbeiten.
Du musst dann nur hergehen, also sagen wir so, für uns ist die Sache natürlich relativ einfach.
Ja, wir sind selbstständig, klar.
Wir erhöhen unsere Produktpreise.
Richtig.
Das, was halt vorher 250 Euro bei 3 Stunden gekostet hat, kostet halt jetzt bei einer Stunde 750 Euro. Genau. Das kann ich steuern.
Die Frage ist nur, wie weit hoch kann ich auch diese Schraube drehen? Die hat ja auch irgendwann ein Ende.
Beliebig, nein, sie hat kein Ende. Also wenn du hergehst, schau dir die Coaching-Produkte an. Da gibt es Leute, die zahlen für ein Geschäftsführer-Coaching 50.000 Euro pro Jahr. Wo der Typ einfach erzählt übrigens, also will ich gar nicht gut oder schlecht reden, aber die Preisgrenzen auch, man kann nicht drauf. Die Frage, also ich glaube, das müssen sich auch andere Leute überlegen, die viel, viel schlauer sind als wir. Aber ich glaube, dass wir auch in der Juristerei, wie in allen Bereichen durch die KI, schon ein Thema haben mit Arbeitszeit, wo du richtig sagst, okay, meine Mitarbeiter, die arbeiten jetzt halb so lange, müssen aber dasselbe Geld verdienen, weil sie müssen immer noch dieselbe Miete zahlen oder sie müssen immer noch dieselbe Hausrate zahlen. Das ändert sich nicht, bloß weil jetzt weniger Arbeit da ist. Und wenn ich das steuern kann, dass ich das gleiche Geld verdiene, kann ich meinen Mitarbeitern auch das gleiche bezahlen. Das ist eine Frage der Arbeitsethik oder der
Fairness. Das ist ja ethisch richtig. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, oder ich habe gehört, die Erfahrung habe ich eigentlich noch nie gemacht, aber gerade bei größeren Unternehmen, ich sage mal so, wenn die jetzt tarifgebundene Arbeitsverträge haben, dann arbeitet man ja Zeit gegen Geld. Und ich finde, da muss eben dieses Umdenken passieren. Ich glaube, dass viele Unternehmen sehr arbeitsunethisch, sondern mit dem Ziel des Wachstums quasi arbeiten. Und wenn Wachstum nun mal heißt, dass ich meinen Mitarbeitern weniger zahle, weil sie quasi auch weniger zeitlich arbeiten, dann macht ein Unternehmen das. Und dann denken die auch nicht dreimal darüber nach. Nein, und ich finde, da muss, damit man so Menschen wie die Gen Z oder Gen Y oder welche Generation auch immer, aber Menschen, die Lust haben zu arbeiten, die aber einfach super gut und schnell sind, die muss man dann auch entsprechend vernünftig bezahlen. Und zwar nicht nach...
Bin ich bei dir. Also genau. Du musst einfach dann hergehen und musst dann den Preis pro Einheit massiv erhöhen.
Ja, genau.
Oder du musst halt hergehen und musst sagen, als Beispiel, wie gesagt, du besteuerst alle Umsätze. Alles, was bei der Firma rauskommt, wird einfach massiv besteuert. Ich besteuere nicht mehr das Arbeitseinkommen, sondern ich besteuere halt einfach deren Umsätze. Die erwirtschaften damit 1 Milliarde Euro. Also zahlen die halt jetzt die 42%.
Ja.
Und schon habe ich wieder im Topf.
Wobei, ja, also, das wiederum wobei das wahrscheinlich wieder sehr viele Auswirkungen auf das Unternehmertum hätte. Also ich bin zum Beispiel...
wenn alle mehr zahlen würden, würden wir alle weniger zahlen. Also das muss man, das ist auch etwas, was die nie begriffen haben. Vielleicht als meine Schlussanekdote, mir hat bis jetzt noch niemand erklären können, warum ich auf meine 400.000 Euro, die ich als Anwalt verdiene, 42% im Spitzensteuersatz zahle, aber meine 400.000 Euro, die ich mit meinen Mieternahmen, mit meinen Kapitalerträgen verdiene, das ist in Ordnung, da können wir uns die 17% sparen, das ist kein Problem. Ja, also man muss immer sagen, die Arbeitsleistung, die Besteuerung der Arbeit ist unfassbar hoch und während ich hergehen kann und kann sagen, oh, das war jetzt aber eine betriebliche Ausgabe, das Finanzamt sagt, oh, ist kein Problem, zieh mal ab, kommt der Arbeitnehmer und sagt, ich brauche aber auch ein Handy, ja, das muss ich selber bezahlen. Ja, also, das ist abstrus, brauchen wir nicht reden. Also das ist absolute Katastrophe und das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, für die KI, ich glaube, da wird uns viel die nächsten 10 Jahre eilen. Und weil du vorher die Frage gestellt hast, Markus, wie sieht die Verwaltung in 10 Jahren aus, so wie sie aussehen muss, die werden hart zerbrechen, die werden an der Realität zerschellen und dann wird irgendeiner kommen und sagen, das interessiert mich jetzt nicht, dass ihr alle sagt, das geht nicht, das geht. Das ist wie bei Corona. Alle haben gesagt, wir können kein Homeoffice machen. Das geht mit unseren Mitarbeitern in der Verwaltung nicht. Es hat funktioniert.
Und ja, genauso wird es in der Verwaltung.
Es wird passieren.
Ich glaube, die Verwaltung wird sich ein bisschen verweigern dagegen, bis irgendetwas passiert. Sowas wie Corona oder sowas, was einfach die Leute dazu zwingt, die moderne Technologie zu nutzen. Wenn nichts kommt, wird es genauso sein wie heute. Das glaube ich schon.
Weil in der Verwaltung haben wir ja auch noch das Machtproblem, dass die Leute extrem Angst haben, ihre Macht an ihrer Position zu verlieren. Ja.
Haben wir, glaube ich, auch in normalen Unternehmen. Also ich glaube, immer wenn man Macht hat, egal in welchem Bereich, ob Verwaltung oder in einem normalen Unternehmen, aber trotzdem Angst vor meinem Vorgesetzten, weil der könnte mich ja entmachten, immer dann, glaube ich, gibt es ein Risiko, die richtigen Dinge zu tun, die ethisch vielleicht richtigen Dinge, die moralisch richtigen Dinge, weil dann kümmere ich mich in erster Linie dann doch um mich selbst und um den Machterhalt. Das ist ziemlich schade, aber das merken wir auch am Schulsystem. Seit den 60er Jahren wurde da im Prinzip gar nichts mehr gemacht. Und das liegt unter anderem daran, dass wenn man den Schulen mehr Macht geben würde, würde man den Kultusministern Macht geben. Die Kultusminister müssten also aktiv Macht abgeben und das passiert nicht. Deswegen, da muss von noch weiter oben entsprechend das Ganze angeordnet werden. Und das geht aufgrund der verschiedenen Bundesländer und der verschiedenen rechtlichen Strukturen eben nicht. Also beim Schulsystem, und ich glaube, das kann man auch auf viele andere Verwaltungsbereiche übertragen, ist eine Veränderung, wie wir sie aktuell erleben, ich sag mal, sie wird länger dauern.
Optimistisch. Glaube ich auch, ja. Und in der Juristerei, also bei den
noch
Anwälten
länger.
Wird es schnell gehen, bei den Anwälten wird es schnell gehen, und bei denen, die länger Zeit haben, wie Verwaltung und Gerichte, Behörden, bei denen wird es länger dauern.
Ja, glaube ich auch.
Absolut. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gesprochen und wir hatten eine richtig tolle Diskussion und das hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch. Aber zwei Fragen habe ich noch an euch. Wo seht ihr uns und die Welt auch im Zusammenhang mit der KI in 10 Jahren? Und vielleicht fängt da der Ben an und macht dann der Moritz weiter.
Vollkommen anders als heute. Nein, also wenn ich 10 Jahre ist lange Zeit, aber es ist nah genug, dass man es vielleicht einschätzen könnte. Also ich glaube nicht, dass selbstfahrende Autos dass es die in unseren Städten gibt. Das glaube ich nicht. Dafür sind unsere Städte zu unamerikanisch gebaut. Viel zu viele Winkel, viel zu viele Regelungen und so weiter. Klar wird es das ein oder andere geben, aber ich glaube nicht, dass das einen riesen Einzug erhält. Ich glaube, dass der öffentliche Nahverkehr sehr viel ausgebaut wird. Hoffe ich zumindest sehr, sehr, sehr stark. Ich glaube, dass die Innenstädte sich radikal verändern werden, weil durch zum einen große Marken, das passiert ja jetzt schon, also der Einzelhandel, der hat ein Riesenproblem, glaube ich, und das wird die Innenstädte verändern, aber auch auf der anderen Seite zum Positiven, es wird viel grüner in unseren Städten werden müssen aufgrund des Klimawandels, weil alles sich aufwärmt, muss irgendwas gemacht werden, dass die Städte sich verändern. Und wenn du jetzt fragst in Hinsicht auf künstliche Intelligenz, ich glaube, sie wird sich ausbauen. Ich glaube, wir haben heute auch schon ganz viel gesagt, wo es Chancen gibt und wo es keine Chancen gibt. Also noch, um das zusammenzufassen, nochmal zu sagen, es gibt sehr, sehr hohe Chancen in allen, auch gerade mentalen Routinen, Routineaufgaben, in Büroaufgaben. Da kann man sehr, sehr viel digitalisieren. Wo es meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, ist im Handwerk und in Empathieberufen. Da wird eine Maschine mich nicht ersetzen, wenn ich Coach bin und mit jemandem über seine psychischen Probleme rede. Das wird niemals eine KI machen können oder wir werden es quasi nicht annehmen. Und wie gesagt, in ganz vielen Büroberufen wird das anders sein. Da wird eine KI durchaus Potenzial haben. Das würde ich zum Thema künstliche Intelligenz sagen. Ich glaube, dass alles, was mit dem Menschen zu tun hat, viel, viel höheren Wert in Zukunft bekommen wird. Und alles, was mit Technologie und Digitalisierung essentiell wird, das wird normaler. So wie heute das Internet normal ist, wird irgendwann in 10 Jahren wahrscheinlich die künstliche Intelligenz und die Verwendung von künstlicher Intelligenz völlige Normalität werden. Und zwar nicht nur für uns drei Techies, sage ich jetzt mal, die sich damit auseinandersetzen, sondern eben auch für, ich sag mal, meinen Vater oder wen auch immer. Also die jetzt nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind. Da bin ich sehr, sehr überzeugt von, dass es sehr, sehr viel normaler wird als heute.
Mhm. Moritz, was sagst du dazu? Wo siehst du uns in 10 Jahren?
Also ich stimme Ben da in vielen Dingen absolut zu. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube allerdings, dass sich manche Dinge auch nicht ändern werden. Also zum Beispiel alle ortsgebundenen Berufe werden durch die Digitalisierung nicht signifikant verändert werden. Die jetzt noch nicht ins Homeoffice können, weil nun mal die Altenpflege am Alten stattfindet und nicht am PC oder im Krankenhaus oder Polizisten, Feuerwehrleute, Daseinsvorsorge, derjenige, der in der Stadtverwaltung arbeitet und dafür sorgt, dass der Park sauber ist, der muss auch in 10 Jahren noch in den Park fahren, um ihn sauber zu machen. Das heißt, alle ortsgebundenen Berufe werden keine große Veränderung haben, was das Pendeln zum Beispiel angeht. Alle anderen Berufe, also der normale 0815 Bürojob, der Angestellte, aber auch der Selbstständige. Es wird sich immer mehr ins Homeoffice verlagern. Es wird immer mehr eine Landflucht geben, weil natürlich, wenn ich rausschaue, dann will ich grün sehen und nicht Beton. Ja? Und das wird die Lebensqualität von vielen Menschen steigern. Es wird aber auch umgekehrt so sein, dass wir nicht mehr den Platz haben auf dem Land, dass jeder sich sein Einfamilienhaus hinbaut. Das wird nicht gehen. Wir werden neue Wohnkonzepte haben. Und ich glaube, die Digitalisierung wird auch vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund, aber im Hintergrund extrem viel managen. Also, dass wir noch mehr online bestellen. Online bestellen ist ja schon fast der falsche Begriff. Da steht immer ein Mensch dahinter. Also irgendeiner packt das dann ein oder irgendeiner hat das vorher produziert. Ja, aber diese ganzen Prozesse werden weiter dynamisiert und werden weiter gestrafft werden. Und ich glaube, dass wir werden in manchen Bereichen signifikant anders leben. Wir werden aber in vielen Bereichen auch gleich leben. Wir werden weiterhin jeden Tag etwas essen müssen. Wir werden weiter jeden Tag schlafen. Wir werden uns duschen. Ja? Also diese grundlegenden alltäglichen Dinge, da gibt's auch da wird die KI auch nichts verändern. Also ich dusche jetzt nicht anders, bloß weil es jetzt eine KI gibt. Und ich esse auch nicht. Also ich esse vielleicht mal was anderes, weil mir die KI was vorschlägt und sagt, heute Abend solltest du vielleicht mal Bulgursuppe. Okay, so, aber dass ich esse, das wird gleich bleiben. Ja? Ja. Und da sehe ich auch nicht so die ganze große Disruption. Ich glaube schon, dass wir insgesamt auf eine andere Gesellschaft zusteuern müssen, unter vielerlei Gesichtspunkten, dass wir aber auch dort mit der KI sehr, sehr viele Vorteile sehen. Also gerade, wie du sagst, diese Standardbürotätigkeiten, ja, da wird so unfassbar viel Entlastung sein. Und die Preisschraube ist ja immer das Thema. Also wenn ich mir anschaue, was hat denn vor 10, 15 Jahren, was hätte das gekostet? Hier, ja. das hätte Millionen gekostet, ja. so eine Scheiße zu entwickeln mit der Rechenkraft. Heute kriegst du Handys, die sind so stark wie gute PCs vor 10 Jahren. Naja, ja. was wirst du denn dann in 10 Jahren als Mobilgeräte mit dir rumtragen? Ja. Naja, das
wenn,
ist heute
wenn
eben.
Überhaupt als ein, noch so ein Ding, ne?
Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau, ja, ja. Also, das war genau. Und da ist die Anbindung an die KI. Wir haben jetzt 5G-Netzwerk. Ja. In 10 Jahren sind wir bei, was weiß ich, bei einer Generation, ja. ja, die natürlich noch mehr Daten produziert, noch mehr Daten austauschen kann. Und dann habe ich den Zugriff auf die KI. Und dann kann ich sagen, mitten in Kuala Lumpur, sag mal, wo ist denn jetzt hier der nächste Bäcker? Und dann wird dir das wieder sagen. Dann sind wir wieder beim Essen, beim Grundbedürfnis. Ja. Die Grundbedürfnisse bleiben gleich. Und das Ganze drumherum wird sich massiv ändern. Für die, die es sich leisten können. Es wird nach wie vor, auch in 10 Jahren, Leute geben müssen, die im 24-Stunden-Schicht Dienst, Polizei, Krankenhaus, Feuerwehr, Altenpflege,
aber ich glaube,
alles Mögliche.
Ich glaube, dass diese Jobs sehr viel besser bezahlt werden.
Hoffe ich. Auf jeden Fall. Ja, ja. Sie müssen besser bezahlt werden. Weil die Leute werden sagen, das kann kein PC. Und da schnallen die auch. Richtig. Also die gehen auf die Straße und sagen, lieber Pflegedienst, schick mir doch mal bitte die KI, die mich wegrationalisiert. Oder zahl mir 2000 Euro mehr.
Ja.
Und das werden die begreifen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil jemand, der einen nicht digitalisierbaren Job hat, soll für diesen Wert an der Gesellschaft auch bezahlt werden.
Ja.
Vollkommen in Ordnung. Der kann eben nicht sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Das passt schon.
Eben. Und da müssen wir Konzepte finden, wie es der Staat es auch schaffen kann, diese Umverteilung stattfinden zu lassen. Also von den Menschen, die KIs entwickeln oder von Jobs, die durch KIs vielleicht ersetzt oder sehr, sehr runtergefahren werden, hin zu vielleicht eine Pflegekraft oder generell Pflegeunternehmen zu subventionieren, damit sie diese Löhne zahlen können. Weil die, ich sag mal, 80-jährige Frau, die wird sich nicht einen signifikant teureren Pflegedienst leisten können.
Absolut, nein.
Und da muss eben der Staat mit rein und diese Umverteilung managen. Und ich hoffe und ich glaube, je mehr Politik ich konsumiere, noch nicht so wirklich dran, aber ich hoffe es einfach. Ich habe die Hoffnung, dass das gelingt. Es gibt da gute Konzepte für. Ich finde aber, dass dafür radikale Veränderungen gemacht werden müssen. Und damit
die aber auch kommen werden.
Die werden kommen, aber nur, wenn der Mut und, also wenn der Need da ist. Wenn wirklich.
Ja, ja. Wenn der Schmerz hoch genug ist, dann klappt alles.
Richtig.
Der Schmerz wird hoch genug sein. Er wird irgendwann kommen. Irgendwann werden die Leute sagen, machen wir nicht mehr. Wir sehen es ja jetzt bei die bestreiken die Flughäfen.
Ja, klar.
So what? Bestreik mal die Altenheime. Und lasst die ganzen Leute nach Hause fahren und sagen, sich um Oma kümmern. Und schon rufen die bei ihrem Bundestagsabgeordneten an und sagen, pass mal auf, da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Ja. Und das ist im Krankenhaus genau dasselbe. Dass die natürlich aufgrund ihres Pathos und ihres Ethos jetzt nicht hergehen und die Leute leiden lassen, das ist ihnen absolut hoch anzurechnen. Aber es wird Leute geben. Also ich glaube, das wird passieren. Ja,
ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, ich habe Vertrauen in die Politik, habe ich eigentlich ziemlich viel, aber nicht in radikale Veränderungen.
Schauen wir mal.
Naja, dann noch eine Frage an euch. Wie können wir denn die Menschen so ein bisschen vorbereiten? Was können wir ihnen abschließend mitgeben, um quasi gut gewappnet für die Digitalisierungsreise in den nächsten 10 Jahren zu sein? Wieder Ben, fang mal an.
Also ich glaube, das ist das Motto von Nike, just do it, oder? Also ich glaube, das würde ich als Tipp mitgeben. Also bevor man nachdenkt, ob etwas für einen sinnvoll ist, probier es einfach aus. Also die KI ist mittlerweile fast jede künstliche Intelligenz, die es auf dem Markt gibt, oder sagen wir Machine Learning Program, wenn es ein bisschen, ich glaube, dann hat man es ein bisschen genauer definiert, aber jedes Programm, jedes Tool hat immer eine kostenlose Variante, eine kostenlose Version, um überhaupt erstmal zu sehen, was das Ding kann. Und ich finde, es ist unfassbar wichtig, dass wir lernen und uns aktiv da bemühen, solche Dinge einfach mal auszutesten. Jeder hat einfach mal kurz was in ChatGPT gegeben. Jeder könnte genauso gut ein Bild bei Midjourney, ist ein bisschen komplizierter, aber könnte so Bilder erzeugen. Jeder kann sich seine eigene künstliche Intelligenz mit Personal AI und so weiter. Also es gibt so viele künstliche Intelligenzen oder Machine Learning Programme, Tools da draußen. Und deswegen würde ich einfach sagen, just do it, probier es aus und habe keine Angst davor, Fehler zu machen, weil schlussendlich muss man am Anfang Fehler machen. Wie lange habe ich gesucht nach der richtigen künstlichen Intelligenz, um meine Marketingzeugs zu machen? Ewig. Und da habe ich auch viel, viel unnötig Zeit investiert. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man vielleicht auch ein bisschen Spaß daran findet, dann kann man sehr, sehr, sehr viel sich weiterentwickeln. Und schlussendlich muss man auf der anderen Seite wiederum auch sagen, wer es nicht tut, naja, der ist irgendwann in 10 Jahren genauso abgehängt wie die Leute, die heute kein Internet benutzen, um irgendwas herauszufinden.
Mhm. Super, Moritz. Genau.
Mal von der anderen Seite her aus betrachtet. Schau dich doch einfach mal um. Was hast du die letzten 10 Jahre geschafft? Mit welchen Veränderungen hast du die letzten 10 Jahre zu tun gehabt? Wie hast du die geschafft? Was hast du verändert? Und schau einfach mal, hast du ein Kind bekommen? Du bist jetzt dann zugrunde gegangen, obwohl dein Arbeitspensum sich einfach mal um 30 Stunden jede Woche erhöht hat? Nö, bist du nicht. So, hast du jetzt ein Smartphone? Das hat es vor 10 Jahren vielleicht auch noch nicht. Und. Also schau ein bisschen in die Vergangenheit, um zu sehen, dass die Veränderungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, einfach, die haben dich nicht umgebracht, die haben dich nicht kaputt gemacht.
Ja.
Und dann stell dir einfach vor, was mit den Veränderungen in der Zukunft ist. Also sei entspannt. Also just do it ist das eine. Das andere ist, schau mal, was du schon geschafft hast, sei entspannt, das kriegst du hin. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit ein Thema, wo man bei allen Prozessen rangehen muss. Also ich kann Kolleginnen und Kollegen auch immer nur zurufen, fang an, aber nicht kopflos. Also just do it heißt schon, mach dir vorher mal Gedanken und probier das mal aus. Und nicht einfach so, oh, ich habe heute Morgen für 5.000 Euro was gekauft, das wird jetzt mir schon helfen. Es gibt halt Kollegen und Kollegen, die sagen, oh, ich habe jetzt 5 Minuten recherchiert, das ist das teuerste Produkt, das habe ich jetzt erworben, das muss jetzt morgen funktionieren. Das wird nicht klappen, ja? Sondern mach dir Gedanken und schau dich um. Und letztendlich, vielleicht noch ein Abschlussgedanke für mich, überlegt mal, wie viel Zeit wir mit Arbeit verbringen. Das ist bei einer 40-Stunden-Woche der überwiegende Teil unseres Lebens. Weil zieh mal die Schlafzeit ab, dann weißt du, was übrig bleibt von so einem Tag. Und jetzt rechnest du bitte noch fairerweise die Fahrzeit hin und zurück ein. Ja? Und sagst, okay, ich habe bei einer halben Stunde Pendel und eine Dreiviertelstunde Mittagspause und 8 Stunden am Tag. Ja, Moment mal, da bin ich ja bei 9,25 Stunden. Jeden Tag. 5 Tage die Woche. Also die Zeit, die wir mit Arbeit verbringen, ist extrem, nimmt einen hohen Anteil in unserem Leben ein. Und wenn du jetzt selber dich optimieren kannst und weniger arbeiten kannst, dann gib das auch an deine Mitarbeiter weiter, weil die freuen sich auch über eine 4-Tage-Woche, wo sie am Wochenende Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Oder wenn halt tatsächlich du halt, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ja. Nimm die einen, sag, die kommen vormittags und sind nachmittags nicht da und die anderen kommen nachmittags. Oder mach den Freitag frei. Oder mach ein Wechselmodell und sagst, pass auf, wir haben 5 Mitarbeiter, der Freitag ist frei, alle 5 Wochen musst du aber einmal den Freitag arbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, das auch so zu gestalten, ohne großen Aufwand, dass die alle weiterkommen. Und wenn du denen Freiheiten gibst und das mit der Digitalisierung ja irgendwo auch sinnvoll zusammenbringst, wirst du in 10 Jahren ein sehr angenehmes Arbeiten haben.
Ja. Vielleicht noch ein ganz kurzer Abschlussgedanke dazu. Du hast gerade gesagt, dass man 9,25 Stunden, wenn man roundabout das sieht, arbeitet. Da gebe ich dir natürlich absolut recht. Und ich finde, genau deswegen sollte sich jeder Geschäftsführer, jede Führungskraft, aber auch jeder Angestellte darum bemühen, Arbeit so attraktiv und auch spannend und spaßig wie möglich zu machen. Also ich lese gerade ein Buch und da wurde gesagt, dass Gamification, Spaß an der Arbeit, immer mehr Einzug hält. Und ich finde, das darf auch in Deutschland passieren. Das nochmal von meiner Seite. Absolut.
Super. Ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und in dem Fall nicht für die Beantwortung meiner Fragen, sondern ich danke euch einfach für diese tolle, spannende Diskussion. Das hat mir riesig, riesig viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben uns jetzt hier weit über eine Stunde unterhalten und vielleicht mache ich da Teil A und Teil B draus. Ich schau mal, wie das wird. Aber euch auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese tolle Diskussion und für eure Zeit und für euren Input, den wir hier an unsere Zuschauer und Zuhörer heute gegeben haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges und hochspannendes Thema, wie ich finde. Hat, wie gesagt, mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.